Es ist wieder Freitag, es ist wieder Zeit für den Triathlon-Chat und wir sind in der Nummer 42 und wir haben einen weltmeisterlichen Gast. Nick Simon Henseleit hat es ans Mikro geschafft und hat uns ein bisschen was erzählt über Olympia-Kriterien, wie es abläuft, sich für Olympia zu qualifizieren, die Olympischen Spiele in Paris. Und jetzt ist es ganz tricky, er raced. Das Rennen ist schon gelaufen. Das Rennen, über das wir reden, ist schon gelaufen.
Nee, ist noch nicht gelaufen. Weil Doch. Diesen Podcast haue ich am Donnerstag raus.
Oh, ha, machen wir es nochmal oder machen wir einfach weiter?
Nee, wir machen einfach weiter. Das war nicht abgesprochen. Das wusstest du nicht. Dieser Podcast, diesen hört ihr schon am Donnerstag. Deswegen, wir nehmen den hier schon am Montag auf sogar, weil Simon morgen am Dienstag nach Paris anreist. Und dementsprechend könnt ihr das alles vorher noch, diese Informationen hören. Und wir haben heute so eine, wie Nils schon gesagt hat, so eine richtig schöne Kurzdistanz-Schulung bekommen. Wie das so läuft mit Weltcup-Punkten, Europacup, WTCS, Weltcup, Olympia-Quali, alles heute drin. Ganz viel Licht in viel oder wenig Dunkelheit, je nachdem, wie viel da bei euch auf diesem Fleck herrschte. Bei mir war sehr viel Dunkelheit auf diesem Fleck. Jetzt ist sehr viel Licht da durch Simon. Und wir haben natürlich viel über Simon geredet, seinen sportlichen Werdegang, seine Chancen, die er selber sieht für Olympia oder was es sonst noch für Alternativpläne gibt. Und war eine richtig, richtig geile Episode. Mega Bock gemacht. Und ich würde sagen, wir starten schnell in die Werbung und dann rein in den Podcast.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Chor, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die vorhaben, in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast. Sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden. Und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein. Alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die in Frankfurt starten, die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren. Da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen. Denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht. Fühlt sich nicht so hart an, wie
Nils,
sich
du solltest anmelden. Im Marketing arbeiten. Also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Und da sind wir verbunden mit der Jugendherberge im wunderschönen Saarbrücken. Und unserem Special Guest ist, man muss ehrlich sagen, es sieht verdammt nochmal nicht weltmeisterlich aus, aber der Kerl ist World Champ. Freuen uns riesig, Simon, dass du dir die Zeit genommen hast. Teamweltmeister vor 4 Wochen in Hamburg und jetzt völlig unglamourös in Saarbrücken in der Jugendherberge. Was ist passiert?
Ja, so schnell geht's. Ne? Also erstmal noch steht man in Hamburg ganz oben und dann 4 Wochen später sitzt man hier in einem spartanischen Zimmer, 3 Betten. Zum Glück ist nur eins bezogen. Also ich habe immerhin ein Einzelzimmer. Aber ja, danke erstmal für die Einladung. Und ja, generell finde ich es cool, dass ja auch der Kurzdistanz ein bisschen eine Bühne bietet. Von dem her stelle ich mich da gerne auch zur Verfügung.
Naja, nach der Show hier von mir aus gesehen, Luftlinie 4 Kilometer, ist es ja Asche auf unser Haupt, dass es nicht schon vorher der Fall war. Aber Nick, wir sind ja bereit zu lernen, deswegen einer des Weltmeisters Quartetts hier vor dem Mikro. Und du bist tatsächlich kurz vor der Abreise zum Testevent nach Paris.
Ja, genau, ich bin quasi auf der Durchreise. Normalerweise wohne ich ja und trainiere auch in Nürnberg. Heute bin ich aber schon nach Saarbrücken mit dem Auto gefahren, weil es halt auf dem Weg liegt. Morgen in der Früh gehen wir dann noch schwimmen hier zusammen. Hier sind die meisten Athleten, die ja am Wochenende oder beziehungsweise Ende der Woche in Paris starten, sind ja auch am Stützpunkt hier. Von dem her gehe ich da mit den Jungs und Mädels in der Früh nochmal schwimmen und dann steigen wir in den Zug ein und fahren ja 1:50 nach Paris. Also es ist dann ziemlich entspannt. Unser Gepäck wird alles abgenommen von den Betreuern. Die fahren dann schon früher mit den Bussen los. Also
das ist dann wieder glamourös.
Das ist wieder glamourös, ja. Wobei also da wahrscheinlich die
Gepäckträger
meisten,
habt ihr?
Die meisten würden fliegen, aber ist ja aber ganz gut, wenn man das mal vermeiden kann.
Ja, wobei Saarbrücken ist ja Nähe der französischen Grenze. Fahrt ihr mit dem französischen Zug oder mit der deutschen Bahn? Deswegen bin ich mir da bei der 1:15 nicht ganz so sicher. Wenn es deutsche Bahn wäre, dann würde ich dann vielleicht doch lieber in den Flieger steigen. Aber ich glaube, die Franzosen, die kriegen das ganz gut hin mit der Zugverbindung.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe schon jedem ganz stolz erzählt, dass ich mal mit dem TGV fahre. Meine Eltern haben gemeint, das habe ich früher als eines meiner ersten Wörter immer gesagt, ganz, ganz stolz. Aber leider ist es der ICE, also irgendwie fährt da noch ein ICE hin, also mal gucken.
Also ein bisschen Unsicherheit.
Mit Umsteigen oder ohne Umsteigen? Es gibt immer mehr Faktoren
also
hier.
Nach Hamburg ist es ja schon fast in die Hose gegangen mit dem Briefing. Da bin ich auch mit dem Zug angereist. Ich hoffe, dass ich morgen Abend pünktlich bin beim Briefing.
Ja, aber lass uns mal, bevor wir auf Paris zu sprechen kommen, doch nochmal das wahrscheinlich schon Highlight deiner bisherigen Karriere, oder? Ein bisschen nochmal so Recap machen von der Weltmeisterschaft hier im Team Relay. Das war ja schon wirklich unfassbar, was da an dem Wochenende abging. Also vom Einzelrennen vielleicht nochmal kurz, das war ja für dich auch recht erfolgreich. Hast dir den Startplatz in der Staffel erkämpft quasi mit dem Endspurt und dann gekrönt mit dem WM-Titel. Ist das noch präsent oder ist es schon wieder in den Hintergrund geraten?
Es ist auf jeden Fall ein Highlight gewesen. Ich bin da mal nicht ganz so gut drin, sowas zu genießen. Ich hack es immer relativ schnell ab und guck dann halt, was als nächstes kommt. Irgendwie ist es auch so ein großer Titel oder so. Also wenn man sich überlegt, Weltmeister ist schon, hört sich schon cool an. Vor allem, wenn man dann halt so drüber nachdenkt, okay, die letzten, die es geschafft haben, waren vor 10 Jahren ja so die Jungs und Mädels um Jan Frodeno, Anne Haug. Und dann auch wieder in Hamburg das jetzt mit den Jungs und Mädels zu schaffen, war schon echt cool. Irgendwie ist es dann doch wieder schnell vorbei und man ist wieder so im Alltag und arbeitet ganz normal weiter. Aber insgesamt das Wochenende war schon echt mega cool. Also wie du gesagt hast mit den Einzelrennen, es war mein erstes WTCS dieses Jahr. Vor 2 Jahren war ich schon mal dabei, habe mich aber jetzt auch erst wieder über Europacups sozusagen dahin kämpfen müssen.
Sorry, wenn ich da reingehe, wie geht da die Quali? Also wie müsst ihr da euch für ein WTCS-Rennen qualifizieren, dass du dann da starten darfst?
Es ist eigentlich, also früher war es ein bisschen komplizierter, da gab es dann noch so bestimmte Kriterien. Inzwischen ist es eigentlich relativ transparent. Du musst einfach in der Weltrangliste unter den besten 5 Deutschen sein. In Hamburg haben wir halt, dadurch, dass wir da die Host-Nation sind, haben wir da 7 Plätze. Also jede Austragungsnation von dem WTS hat immer 7 Startplätze und sonst immer 5. Und weil die Deutschen eh so gut sind, sage ich mal, bist du, wenn du unter den Top 5 der Deutschen bist, automatisch auch weit vorne im World Ranking und kommst halt auch auf die Liste. Deswegen ist eigentlich der Kampf dahingehend nur intern zwischen den Deutschen. Also ich muss jetzt nicht irgendwie gucken, dass ich bestimmten Platz in der Weltrangliste habe, sondern ich muss einfach nur schauen, okay, wo ist der 5. Deutsche in der Weltrangliste gerade? Das ist meistens so um die Platz 50, Platz 60 und da musst du halt dann hinkommen.
Ah, okay. Ja, das ist ja wirklich straightforward. Und die Punkte holst du dir dann halt eben, wie du gerade gesagt hast, über einen Europacup. Und für den kannst du dich einfach anmelden, wenn du Kader-Zugehörigkeit hast.
Genau, also theoretisch kann man sich, glaube ich, auch so einfach anmelden. Es gibt eben, um das kurz aufzurollen, so verschiedene Ebenen an Races. Also ganz unten würde ich nennen so Africa Cup, Asien Cup. Ist aber eigentlich auch das gleiche wie Europacup, also Continental Cup sozusagen. Nur, dass die eben nicht so gut besetzt sind. In Asien oder Afrika machen natürlich nicht so viele Leute Triathlon wie in Europa. Europacups sind meistens schon ganz gut besetzt. Und vor allem in den letzten Jahren hat es auch angefangen, dass man teilweise nicht auf Europacup-Listen kommt als junger Athlet, weil es eben so eine Masse an guten Athleten und Athletinnen gibt, dass es ja teilweise schon schwierig ist, da überhaupt auf die Europacups auf die Liste zu kommen. Dann geht es eben eine Stufe höher, das sind Weltcups, da gibt es aber leider eben nicht so viele, deswegen es kann auch mal gut sein, dass halt viele Jungs, die Weltcups oder WTS starten, auch mal bei einem Europacup an der Startlinie stehen, weil halt die Weltcups oft auch irgendwo in China sind oder in Korea oder so, meistens mit eben viel Aufwand und dann ja, schafft es World Triathlon, also der Dachverband, leider auch nicht konsequent einen guten Rennplan hinzulegen. Wir haben jetzt zum Beispiel im ganzen Sommer gab es keinen einzigen Weltcup und dafür kommen jetzt im September, Oktober, ich glaube 6 Stück, jedes Wochenende quasi einer und das macht halt dann gar keinen Sinn eigentlich, das kann ja niemand alles abdecken. Von dem her musst du eben schauen, wo du die Punkte herkriegst, damit du halt dann im WTS starten kannst, weil das halt so das Top-Level ist. Da gibt's dann auch die meisten Punkte, das meiste Preisgeld und es ist ein super strukturierter Rennplan. Das heißt, da gibt's alle 3-4 Wochen mal ein Rennen. Das heißt, du kannst jedes eigentlich super vorbereiten und alles andere ist eben so ein bisschen, ja, kann man mal mitnehmen, aber ja, da gibt's halt auch sowas wie bei mir im Juni, wo ich halt jedes Wochenende einen Europacup mache, um da halt die Punkte zusammenzukriegen.
Ah, okay.
Was ich aber auch gefrüchtet hat, weil du ja, sorry Nick, weil du ja dieses Jahr auch das erste Europacup-Rennen gewonnen hast. Also Polen scheint ein gutes Pflaster für dich zu sein. Im Mai erst auf dem Treppchen gestanden bei der Sprintdistanz, dann im Juni Sieg auf der olympischen Distanz. Also du hast dieses Jahr irgendwie schon so bis Hamburg, würde ich sagen, so einen kleinen Lauf gehabt, oder? Kann man das schon so sagen?
Ja, definitiv. Also ich bin letztes Jahr auch das erste Mal im Weltcup gestartet, in Spanien, in Pontevedra. Da war ich 11. direkt, das war eigentlich auch schon mega gut für mich. Und dann wollte ich eigentlich in der späten Saison auch nochmal beim Bermuda WTS an den Start gehen. Dann habe ich mich aber leider verletzt, bin vom Rad gefallen und habe mir das Schlüsselbein gebrochen und das Handgelenk, also einmal rechts, einmal links, volle Programm. Und dann verliert man halt relativ schnell auch wieder Punkte im Olympic oder im in der Weltrangliste, weil du halt in dieser Periode maximal 6 Rennen einbringen kannst. Und wenn das Rennen länger als ein Jahr her ist, werden die Punkte davon gedrittelt. Also auch wieder kompliziert. Aber genau, dann das heißt, ich musste dann wieder auf Europacup-Level sozusagen zurückgehen, was aber auch eben ein super hohes Niveau ist. Wie man dann eben gesehen hat, ich bin eingestiegen in Italien in die Saison, bin da 12. geworden, eigentlich mit einem Top-Rennen, habe aber ganz knapp eben die Führungsgruppe verpasst von 8 Jungs, die sind halt durchgekommen und beim Laufen auf 5 Kilometer, da kannst du selbst mit einem richtig guten Tag, also ich bin da glaube ich auch irgendwas um die 14:40, 14:50 gelaufen, holst du halt keinen mehr von der Spitzengruppe ein, wenn die dann eine halbe Minute Vorsprung haben. Dann hat es aber eben, wie du sagst, in Polen zum Glück geklappt, ich bin am Podium gelandet, dann ein paar Wochen später konnte ich das erste Rennen gewinnen, dann auch direkt nochmal einen Europacup gewinnen und ja, also lief dann eigentlich echt super, ich war dann noch bei den European Games in Krakau, es war so ein bisschen olympisches Flair, sage ich mal, mit ja auch Team Relay und Einzelrennen, das lief auch gut, da war ich 7. Und genau, das hat dann eben alles so auf Hamburg hin aufgebaut und Hamburg war dann sozusagen eigentlich das Highlight von diesem Jahr mit dem 14. Platz bei der Weltmeisterschaft und ja, eigentlich ein mega Wochenende.
Aber was ein Debüt, also so über Europacups wieder dahin gearbeitet, dann halt da im Einzel schon auch top performt einfach mit der Weltspitze und dann halt mit dem Team da so ein Brett hingehauen und einfach Weltmeister geworden. Ich habe jetzt eben gesagt, wo du gesagt hast, ja, ich hack das dann schnell ab irgendwie. Und ich dachte so, Alter, das ist ein fucking Weltmeistertitel einfach. Ich hack das ab, das hört sich so Blumenfeldmäßig an. Görke und ich hätten erstmal Hamburg unsicher gemacht und hätten drei Tage die Barbara Bar abgerissen.
Ich glaube, wir wären jetzt noch nicht nüchtern, oder? Vier Wochen.
Ja.
Und euch gab es einen alkoholfreien Sekt und es ging dann weiter, oder?
Es gab schon ein paar Drinks am Sonntagabend noch.
Dann bin ich beruhigt. Es gab
auch eine After-Race-Party und so, das war echt ganz cool.
Wo habt ihr die gemacht?
Jetzt muss ich kurz überlegen, wie das hieß. Das war so eine offizielle für die Athleten.
Ah, okay.
Ich habe den Namen vergessen von der Bar. Aber es war eher so ein Misch aus Sushi-Bar und so Ausschank-Bar.
Alles klar.
Genau. Nee, aber weil du sagst, dass ich es schnell abgehakt habe, ich versuche es schon irgendwie so zu genießen, weil ich meine, für sowas macht man es natürlich auch, für solche Momente. Aber bin da einfach nicht so der Beste drin, der sich dann da irgendwie so auf dem Erfolg ausruht oder so. Klar, ich versuche das dann schon ab und zu mir mal nochmal so vors Auge zu rufen oder so. Oder auch zu sagen, okay, immer wenn man halt irgendwie welche schweren Phasen oder so hat, dass man zweifelt eh oft genug an sich als Profiathlet, sage ich mal. Da sind dann solche Momente natürlich Gold wert, mit denen du dich motivierst, wo du halt auch sagst, okay, du bist hier nicht aus Zufall oder Glück, du kannst schon was. Aber ja, ich würde es gerne mehr genießen können, aber da bin ich irgendwie zu ehrgeizig.
Vielleicht musst du dir vorstellen oder einfach nochmal gucken, wer da das letzte Mal Teamweltmeister war und wo zwei von denen jetzt stehen. Man sagt ja immer, Geschichte wiederholt sich, wenn das jetzt wieder so geht, dann stehen die Chancen ja 50-50.
Ja, wobei man muss auch, also jetzt mal Franz Löschke und Anja Knapp sind ja jetzt auch nicht die schlechtesten und unerfolgreichsten Athleten. Also klar,
nein, überhaupt nicht, aber zwei sind natürlich einfach. Anja und
Frodo überstrahlen natürlich alles.
Genau.
Aber absolut. Auch die anderen beiden wollen wir mit Sicherheit an dieser Stelle nicht vergessen. Was man aber halt auch nicht vergessen darf, was wahrscheinlich auch viele nicht wissen, das klingt jetzt alles bei dir schon so extrem abgebrüht, finde ich. Und auch, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das was mit Ehrgeiz zu tun hat. Also wir haben da, glaube ich, auch mal mit Annette drüber gesprochen. Wir hatten zwei sehr spannende Podcasts mit einer Sportpsychologin. Und da hatten wir auch dieses Thema, dass dieses Erfolge auch bewusst wahrzunehmen und bewusst aufzusaugen, das ist ja, glaube ich, nichts, was irgendwie dem Ehrgeiz im Weg steht. Und du hast es eben schon gesagt, das war natürlich ironisch gemeint, jetzt mit der Jugendherberge, dass es ein bisschen unglamourös aussieht. Aber da passt ja wieder dieses vom Superstar zum Vollidioten sind es oft nur Millimeter. Bei dir war es dann ja tatsächlich so, können wir auch ein bisschen diese Überleitung schon Richtung Paris bringen, dass du dich dann ja aber auch tatsächlich unmittelbar eigentlich nach Hamburg verletzt hast, also ein Problem hattest am Wadenbeinköpfchen, glaube ich, oder Fibulaköpfchen. Mhm. Also sprich ein, zwei Tage später war es dann wirklich so wie du jetzt dich dargestellt hast, kurz mal Weltmeister geworden, abgehakt, kurz gefeiert und Fokus auf Paris Testwettkampf, was dann aber 48 Stunden später gebremst wurde. Was ich vorher aber noch sagen wollte, sonst verliere ich tatsächlich mal den Faden, du bist halt erst 23 Jahre alt. Das darf man nicht vergessen, du bist Jahrgang 2000, also das klingt schon so extrem abgebrüht, aber eigentlich, wenn man das mal ehrlich betrachtet, hast du ja noch, ich weiß nicht, mindestens einen olympischen Zyklus vor dir, eher sogar noch zwei olympische Zyklen, wenn du dir vornimmst, bei der olympischen Distanz zu bleiben. Also du bist ja eigentlich auch noch ein total junger Athlet. Für viele, die das wahrscheinlich gar nicht wissen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe auch einfach schon viel, ja, sagen wir es mal so, viel Scheiße durchgemacht. Sportlich gesehen jetzt, also ansonsten ging es mir mal gut, aber ja, hat schon einige Verletzungspech, musste mich da irgendwie wieder zurückkämpfen. Und ja, also ich denke, sowas macht einen vielleicht auch ein bisschen realistischer. Aber gut, andererseits, ich würde es auch gern mehr genießen können, aber da bin ich einfach, wie gesagt, nicht so der Typ. Versuche ich mir aber auch immer vorzunehmen, einfach sowas mehr noch so ein bisschen zu, ja, nicht zu feiern, das mache ich schon auch ganz gern, aber halt dann wirklich nicht so kritisch mit mir selbst zu sein. Und jetzt zum Beispiel bei dem Teamweltmeister würde ich mir halt sagen, ja, okay, ich hatte eine so richtig gute Leistung am Tag, aber die anderen drei halt auch, also es war jetzt nicht nur meine eigene Leistung, sondern die anderen drei haben ja auch mitgeholfen zum Teamweltmeister. Und ja, ich glaube, da bin ich ein bisschen zu selbstkritisch veranlagt.
Ist es für dich gefühlt so ein, das klingt fast so wie so ein, ja, jetzt nicht WM-Titel zweiter Klasse, aber weil es halt nicht ein Einzeltitel ist, das ist, weil ich habe halt einfach nur so dieses Bild vor Augen, wie du wirklich als, du bist ja dann als Dritter gestartet und hast ja ziemlich souverän eigentlich den Staffelstab an Laura übergeben, die es dann auf Deutsch nur vollenden musste. So ist es natürlich nicht. Also die anderen beiden haben natürlich auch eine super Vorarbeit geleistet. Also ihr habt ja wirklich ein mega Teamrennen gemacht, aber du hast ja schon auch, das war ja strategisch ein sehr wichtiger Punkt und hast das ja wirklich auch sehr, sehr souverän gemacht. Insofern, aber fühlt sich das für dich tatsächlich so ein bisschen an, dass du sagst, naja, es ist halt kein Einzeltitel, es ist halt so dieses Team-Relay und dass du es deswegen vielleicht nicht in diesem Maße genießen kannst, wie es jetzt ein Einzelding gewesen wäre?
Ja, es ist so ein bisschen teils, teils. Also einerseits ist es auch ein richtig schöner Erfolg, weil du es halt nicht eben alleine hast. Wir sind ja sowieso immer Individualsportler und kämpfen irgendwie für uns selbst. Aber dort hast du eben die Chance, mit einem Team was zu gewinnen. Und das macht es einerseits natürlich dann schon auch eigentlich cooler. Ich meine, im Team freut man sich halt einfach mega auch mit den anderen Teammitgliedern. Andererseits ist es eben so, das hatte ich letztes Jahr auch schon, da waren wir ja Vize-Europameister in München bei der Staffel. Da war ich eben auch an Position 3 und Laura hat es dann eben nach Hause gebracht. Also waren halt nur die Franzosen besser, aber die waren an dem Tag auch nicht zu schlagen. Und irgendwie finde ich, ist es dann so, dass du halt, also ich als dritter, also als zweiter Mann, als dritter Athlet, Athletin sozusagen, ich laufe ja nicht ins Ziel, sondern ich übergebe sozusagen den Staffelstab oder klatsche halt ab, an, in dem Fall an Laura. Und sie läuft dann halt ins Ziel. Und dadurch hast du so ein bisschen, klar, so dieses Gänsehautmoment, wenn du halt so mitverfolgst, was passiert im Rennen. Aber man finisht ja selber nicht sozusagen, sondern du wartest schon hinter der Ziellinie und dann kommt jemand gelaufen und du denkst dir halt erstmal so von außen so, krass, der gewinnt jetzt. Aber man realisiert dann im nächsten Moment eigentlich erst, dass man ja selber auch gewonnen hat.
Richtig Einzelsportler. Also ja. ist ja so, als wenn die, der WM-Titel war nichts wert, ich habe kein Tor geschossen.
Ja. Nee, aber genau.
Also so ein bisschen ist ja vergleichbar, ne? Ja, aber vielleicht ist es deswegen, weil du es gewöhnt bist, halt, ne, von Anfang bis Ende das ganze Ding zu machen. Und wenn du es jetzt halt nicht in Anführungsstrichen zu Ende bringst oder ganz zu Ende bringst und dann als erster eben das Tape in der Hand hast, was dann immer das Zeichen für einen Sieg ist, dass es sich dann natürlich erstmal anders anfühlt. Und vor allem, du bist im Ziel. Stehst da, bist ja schon wieder erholt und nicht mehr voll im Race-Mode und irgendwie am Limit. Und dann ist es halt ja was ganz anderes, als wenn du sonst komplett am Limit dein Ziel rennst und einfach froh bist, ist es vorbei. Und wenn dann noch die Emotionen dazukommen, dass du gewonnen hast, ist natürlich, das potenziert sich halt. Und wenn du dann da so stehst, dann, ja, geil, gewonnen.
Ja, ja, definitiv. Also von den Emotionen her würde ich eben auch sagen, dass so zum Beispiel so mein erster Sieg da im Europacup oder so, da habe ich mich viel mehr gefreut oder das hat mich viel mehr bewegt, als jetzt eben da zu stehen. Und klar, das ist halt dann der Weltmeistertitel, also es ist halt mega, mega groß an sich der Erfolg, aber für einen selbst bewertet man das ja dann schon immer irgendwie nochmal anders. Nur weil da jetzt eben Weltmeistertitel vorne dran steht, ist es natürlich in der Außenwahrnehmung ein krasser Erfolg, aber für mich in dem Moment war es dann eben natürlich ein großer Erfolg, aber irgendwie bedeutet mir dann schon nochmal das Einzel mehr, wenn ich dann eben selber durchs Ziel laufe.
Aber ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Wer weiß, vielleicht erleben wir das ja doch noch. Ja, aber um mir da nochmal. Nee, Nick, du wolltest, sorry.
Ja, ich wollte jetzt dahin, wo du auch hin wolltest, zur Verletzung vom. Was war es denn jetzt? Fibula-Köpfchen oder?
Ja, genau, Fibula-Köpfchen, also Wadenbein, wenn man mal so selber am Bein unten tastet, das, was da so ein bisschen raussteht neben dem Knie. Ist eigentlich eine ziemlich untypische Stelle und ja, ich habe es ehrlich gesagt auch schon am Sonntag beim Aufstehen gespürt, also vor der Team Relay sozusagen, habe ich schon irgendwie gemerkt, dass sich das ein bisschen anders anfühlt und dachte halt im ersten Moment, okay, halt vom Vortag, vom Wettkampf, von dem Schlusssprint vielleicht oder so, bisschen die Wade angerissen oder bisschen zu einfach, also es war kein Schmerz, sondern eher so ein Ziehen eben, so ein Drücken. Beim Warm-up und so weiter habe ich es dann auch gar nicht gespürt, also habe ich es eher wieder vergessen. Im Rennen spürst du es sowieso nicht. Und dann bin ich aber eben am Montag bei der Heimreise beim Rumgehen von Zug zu Zug sozusagen, dachte ich mir wieder so, da war ja was, habe ich gestern auch schon gespürt und heute fühlt es sich auch nicht besser an. Und wie gesagt, ich hatte schon einige Verletzungen, vor allem so im Alter von 16, 17, auch mit den Knochen eben. Von dem her bin ich da ziemlich sensibel geworden und habe mir dann auch gleich einen MRT-Termin besorgt. Und ich glaube, ich war am Mittwoch oder so im MRT. Und der Arzt hat mich dann auch reingeholt und mir jetzt gleich gezeigt. Und ich habe auch schon ein paar so MRT-Bilder in meinem Leben gesehen und dachte mir gleich, scheiße ey, die weiße Fläche da oben ist nicht gut. Genau, und war dann erstmal, in dem Moment war ich erstmal tatsächlich gar nicht so traurig oder enttäuscht, weil ich mir eben dachte, ach scheiß drauf, ich bin noch Weltmeister geworden. So, es ist doch was wert. Da war es dann auf jeden Fall was wert. Aber im nächsten Moment habe ich dann natürlich an Paris gedacht, ans Test-Event, was eben von damals in 4 Wochen, in 4 Wochen Zeitraum dann eben stattgefunden hat oder stattfinden wird. Und dann habe ich ja mit dem Verbandsarzt telefoniert und so. Ich habe da auch ein ganz gutes Team um mich rum und der hat es dann auch erstmal wieder ein bisschen entschärft, weil die Stelle eben nicht klassisch durch so eine Stoßbelastung die Reizung dort entsteht, sondern wahrscheinlich auch durch die Zugbelastung von also eben Oberschenkelmuskulatur oder Tibialis anterior, also so vorne der Schienbeinmuskel, die ziehen da halt quasi von beiden Seiten so ein bisschen dran und dann ist da eben die Reizung entstanden und dann war aber so unser Fahrplan, okay, erstmal jetzt eine Woche ein bisschen ruhiger machen. Ich bin dann, glaube ich, knapp 40 Kilometer geschwommen oder so, aber am Radfahren und im Laufen habe ich halt ein bisschen weniger gemacht. Also Laufen in dem Fall gar nicht, sondern halt nur Aquajoggen. Radfahren nur locker und habe das dann so wieder gesteigert bis jetzt und war dann sogar jetzt auch wieder ein paar Mal noch laufen. Habe davor auch im Alter-G trainiert. Also wer das kennt, da kannst du halt so die Gewichtsbelastung ein bisschen reduzieren auf dem Laufband.
Ich bräuchte das langsam, ja. In meiner schlechten Form, damit ich die Pace halten kann.
Ey, aber ich sag's dir, das macht gar keinen Bock, also das ist so zäh.
Stimmt, du bist ja in so einer Hülle eingesperrt, ne? So
ja, auch, genau.
Ist da die Bewegung, also nervt das auch beim Laufen?
Also,
oder kannst du vernünftig rennen?
Du kannst schon ganz normal laufen, aber was mich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, weil ich so groß bin, aber ich kann meine Arme nicht vernünftig bewegen. Also da ist dann irgendwie immer so dieser Latz vorne, wo man so eingespannt ist. Oh, da muss ich immer so super eng die Arme halten. So. Vielleicht ist auch kein schlechtes Techniktraining, da läuft man so wie Kipchoge, so zack, zack.
Ja, kannst sagen, technisch ist es aber gar nicht so schlecht. Also für die Schulter, ja. Laterale Schulterbewegung ist es wahrscheinlich sehr von Vorteil, wenn man spitzen Armwinkel hat. Ja.
Sagst jetzt du als Coach, aber ich als Athlet finde es halt
ja,
nicht so
gut. Da kommt man sich als Otto vor, das ist klar. Aber.
Ja, nee, und vor allem ist es so nervig, weil du irgendwie du hast halt so ein Bildschirm vor dir, wo du das alles einstellen kannst und der Bildschirm ist auch wirklich so 10 Zentimeter von deinen Augen weg und du bist auch in dieser Hülle drin, es ist super heiß, also klar kannst du irgendwie das Fenster aufmachen dort, aber unten an deine Beine kommt keine Luft dran, die schwitzen immer Hölle. Und man kann jetzt auch nichts angucken, also kannst du ein bisschen Musik hören oder Podcast hören, aber die Zeit vergeht da nicht so schnell.
Ja, okay.
Von dem her war ich froh, dass ich da jetzt noch ein bisschen draußen laufen konnte wieder.
Wie viele Session konntest du draußen machen?
Zwei. Ja, also zwei habe ich tatsächlich noch am Laufband gemacht, ohne Gewichtseinsparung sozusagen, also einfach ein bisschen, um den Hitzeeffekt noch mitzunehmen, um halt das habe ich am Anfang auch im Rad gemacht, dass ich halt die Belastung an sich runtergenommen habe, aber keinen Ventilator angemacht habe oder Fenster halt zugelassen habe, also dass ich ein bisschen den physiologischen Reiz halt bekomme, beziehungsweise den Trigger fürs Herz-Kreislauf-System, aber eben den Reiz akut auf die Stelle oder auf die Muskeln dort ein bisschen wegnehmen. Man muss halt nicht so viel Watt fahren und ist trotzdem hart. Und so bin ich jetzt gefühlt vom System her mega fit, also mein Puls ist auch super niedrig in den GA-Einheiten und auch in den Intervallen beim Radfahren und beim Schwimmen, glaube ich, ja, da habe ich schon eine mega gute Form. Und beim Laufen hat sich jetzt auch tatsächlich nicht so verkehrt angefühlt, da wird sich halt dann im Rennen zeigen, wie 10 Kilometer so gehen, also ja.
Das ist ja Das ist ja für dich dann auch eher ungewohnt, die Distanz, die klassische olympische Distanz, also 1,5 Schwimmen, 40 Rad, 10 Laufen. Und du bist ja dann natürlich durch dein Alter und die, ich glaube, viele Europacups und so sind dann wirklich auch fast immer Sprintdistanzen, ne?
Ja, also die Tendenz geht schon eher dahin, dass man mehr so Sprintdistanz oder Supersprintdistanzen macht. Ich glaube, so wenn man es so im Verhältnis setzt, also letztes Jahr habe ich, nur zwei olympische Distanzen gemacht. Geplant waren eigentlich noch zwei weitere, eben Bermuda und die U23-Weltmeisterschaft. Das ist aber dann eben ausgefallen, wegen der Verletzung. Und dieses Jahr habe ich bis jetzt zwei olympische gemacht, also ein Europacup und einmal die European Games. Und ansonsten glaube ich zwei oder drei Sprintdistanzen, genau. Mhm. Aber eben auch noch so Sonderformate wie Team Relay war ich bei drei Stück dieses Jahr schon am Start.
Das dann immer die Supersprintdistanz ist?
Genau, Supersprintdistanz und auch eben so Formate wie Hamburg, das ist ja auch im Prinzip die Supersprintdistanz. Und die Supersprintdistanz sagt man auch immer nur so, das ist eigentlich keine festgeschriebene Distanz, das ist halt dann einfach sehr kurz, also das ist dann, da haben die Veranstalter so einen flexiblen Rahmen, wo die halt planen können, wenn es sich irgendwie ausgeht, aber meistens ist es so 300 Meter schwimmen, 7 Kilometer Radfahren und 1,7, 1,8 Kilometer laufen, aber du kannst überall plus minus, ja 10% kannst du glaube ich dich bewegen.
Ja, okay. Und ja, und jetzt?
Wobei die Bilanz ja dieses Jahr bei der olympischen Distanz mit dem Sieg in Polen und dem 7. Platz bei den European Games bei dir durchaus gut sind. Also eigentlich müsstest du ja, was das anbelangt, was die Länge der Strecke anbelangt, recht mit breitem Kreuz nach Paris reisen, oder?
Ja, vor allem muss man halt auch immer auf die Renndynamiken gucken. Das spielt schon eine enorme Rolle bei uns. Also du kannst es nicht einfach sagen, okay, die Strecke ist halt ein bisschen länger oder hier ein bisschen kürzer, dann gibst du da ein bisschen mehr Gas oder hältst dich ein bisschen mehr zurück, sondern es wird ja eigentlich trotzdem alles immer verhältnismäßig, ja, schon mit ziemlich viel Tempo absolviert. Und es ist schon so, dass ich sehr gut auf den kurzen Distanzen bin. Also da bin ich wahrscheinlich schon konkurrenzfähig so mit der Weltspitze, also mit ganz vorne auch auf dieser Unterdistanz sozusagen. Und dann wiederum liegt mir die olympische Distanz aber auch ganz gut, weil ich auch ein ziemlich hohes aerobes Vermögen habe, also halt schon eine ganz gute Schwelle in allen Bereichen auch und dass mir einfach auch harte Rennen entgegenkommen, also wenn jetzt das Radfahren enorm hart ist und ich danach jetzt nicht mehr so Richtung 2,50 oder so laufen muss, sondern so um die 3 Minuten, das liegt mir eigentlich immer ganz gut. Es gibt halt schon viele Jungs, gerade so, ja, Spanier, sag ich mal, Südamerikaner oder so, die sind enorm schnell im Laufen, aber wenn das Radfahren so ist, wie es zurzeit eigentlich immer gefahren wird, also ziemlich hart, dann laufen die auch nicht mehr so schnell und dann kommt mir das wieder entgegen, weil ich dann eben mein, ja, alles bis zu 3-Minuten-Pace ganz gut abrufen kann und das ist eben auf 10 Kilometer mehr wert als auf 5 Kilometer, weil 5 Kilometer können halt einfach viele richtig schnell rennen.
Also Simon, sagen wir, wie es ist, du bist perfekt für die PTO-Distanz gemacht, oder?
Ja, also ich habe tatsächlich erst ein Rennen auf dem Zeitfahrrad mal gemacht, das war euer Pushing Limits Race.
Ja, stimmt.
Da saß ich halt, olympische Distanz, da saß ich halt nur zweimal vorher auf dem Zeitfahrrad. Ansonsten bin ich auch noch nie auf dem Zeitfahrrad gesessen oder so. Aber ja, ich denke schon, dass mir das liegen könnte. Gerade eben auch mit einer Radstärke so. Und ja, ansonsten bekommt man halt so eine gute Ausbildung durch die Kurzdistanz. Also die Rennen sind halt einfach super hart und du brauchst ein unglaublich hohes Niveau. Aber eben nicht nur dieses anaerobe Vermögen. Also du musst jetzt nicht einfach nur schnell sein, sondern du brauchst schon auch einfach viel Umfang im Training und damit du auch eben so ein hohes aerobes Niveau hast, also viel halt auch abdecken kannst über so längere Distanzen. Von dem her, ja, also ich bin da offen, weil in den nächsten Jahren, wie gesagt, ich bin noch jung, aber Bock habe ich auf jeden Fall, sowas auch auszutesten.
Also das ist nicht so, dass du denkst, boah, da habe ich jetzt erstmal überhaupt keinen Bock drauf, ich plane jetzt erstmal ganz klar mit Paris, wenn Paris nichts wird, kommen wir gleich noch zu, dann ist LA in 4 Jahren und bis dahin ist der absolute Fokus, sondern ist es schon auch so, dass du da deine Augen hast und denkst, boah, irgendwie ist das schon ganz cool, weil es ist ja wirklich so, dass was du gesagt hast, so dieser Dreierschnitt, das ist ja so das, was jetzt der Jason West gerannt ist und da irgendwie alles mehr oder weniger in Grund und Boden gerannt hat. Ich glaube, Frodo hätte auch noch ein bisschen den Hebel aufziehen können. Aber so diese Kombination, du wirst ja ziemlich sicher ganz vorne mit aus dem Wasser rauskommen. So wie es jetzt momentan abgeht bei den PTO-Rennen. Und beim Radfahren, das wird wahrscheinlich ein bisschen Vorbereitung kosten. Also das finde ich auch immer ganz interessant. Hat man jetzt ja auch wieder bei Christian Blumenfeld gesehen, so sitzpositionsmäßig. Da passiert ja schon auch richtig, richtig viel. Aber wenn du dann natürlich in dieser Fünfergruppe, die jetzt bei den US Open vom Rad gestiegen ist, einen Lauf hinlegst wie ein Jason West, dann wird das ja schon recht erfolgsversprechend sein. Also du guckst ja schon so ein bisschen hin.
Ja, ich würde jetzt nicht gleich zutrauen. Nils
versucht schon, mich alles so in die Richtung zu lenken.
Nein, ich finde das ja immer so spannend. Ich meine,
Luftschlösser bauen.
Nein, aber Jonas Schomburg hat ja auch in Andorra jetzt mal 70-3 probiert, ist damit irgendwie im Riesenvorsprung vor Frodo vom Rad gestiegen, dann doch beim Laufen noch abgefangen worden. Also es gibt ja immer wieder, oder auch die Franzosen machen es ja auch immer zwischendurch, über die Norweger brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden. Und genau, was du gesagt hast, das ist ja oftmals in den Köpfen der breiten Masse ist es ja so, die Kurzdistanzler, die trainieren ja nicht richtig viel, aber du hast es ja eben gesagt, also wir haben es auch schon oft gesagt, stundenmäßig bewegt ihr euch genau bei diesen 30 bis 35 Stunden, wie sich die Top-Langdistanzler bewegen, nur die Inhalte sind halt ein klein bisschen anders. Also du hast es eben gesagt, du konntest nicht laufen, bist dann 40 Kilometer geschwommen. Das sind schon auch ein paar Stunden im Wasser. Und der Unterschied, der ist ja letztendlich tatsächlich, der ist ja, was das Volumen anbelangt, der ist ja nicht groß. Oder das kannst du ja auch mal ein bisschen darlegen. Also ich meine, du bist jetzt ja, ist vielleicht auch ganz interessant, du bist ja nicht in Saarbrücken, du bist ja eigentlich in Nürnberg. Der Großteil der Athleten, wobei es ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen gesplittet. Lasse Priester ist ja in Freiburg, Lasse Lührs ist mittlerweile in Bonn. Also ihr habt euch irgendwie alle so ein bisschen aufgesplittet, oder?
Ja, genau. Also erstmal, ich würde erstmal anfangen bei dem Trainingsstützpunkt, sag ich mal. ist ganz, also so die Situation, wie wir sie jetzt gerade haben, finde ich eigentlich ideal. Es ist ja schon immer ein bisschen Wechsel drin, ist so im Verband, Trainerteam, Sportdirektor und so. Das ist natürlich ja dem System geschuldet, dass es halt einfach staatlich finanziert ist und halt immer dieser Olympia-Zyklus von 4 Jahren da als Grundlage dient zur Beurteilung. Aber zurzeit bin ich da mega zufrieden. Also wir haben einen super Bundestrainer, der an sich eigentlich auch keine Trainerfunktion wirklich hat, sondern eigentlich nur koordiniert. Also als Bundestrainer musst du eigentlich jemand sein, der die Athleten halt alle kennt, der aber sich auch super sportpolitisch auskennt und da weiß, wie das Ganze orgatechnisch abläuft. Du musst halt viel Büroarbeit machen. Du trainierst ja nicht wirklich einen einzelnen Athleten, weil jeder von uns Athleten hat halt seinen eigenen Coach, sei es jetzt wie am Stützpunkt oder sonst, wenn jemand irgendwo zum Beispiel so wie jemand wie der Lasse, der trainiert in Bonn, wird aber von einem Dan Lorang gecoacht oder auch, also Lasse Lührs, Lasse Priester ist in Freiburg, wird auch von Dan Lorang trainiert. Sowas passiert halt remote und funktioniert auch super. Von dem her gibt's halt in Saarbrücken immer noch eine ziemlich große Gruppe, einfach auch mit vielen Jungs, die super stark sind, aber halt zum Beispiel eben, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur Bundesliga und Europacup starten, weil es aber einfach von den, da fehlen halt so ein Prozent vielleicht an Leistungsfähigkeit und deswegen reicht es halt im Moment da nicht, dass sie noch höherwertige Rennen starten können. Dann gibt es eben Nürnberg, wo ich eben auch trainiere und lebe seit 2014 schon. Also ich bin da schon auch ins Sportinternat gegangen, in die Schule. Und der Roland Knoll trainiert mich da. Und ich habe auch ein paar Jungs um mich rum. Und ist eigentlich echt auch eine coole Gruppe. Und ja, dann gibt's eben noch Potsdam, da sind eben vor allem auch Mädels, also Laura Lindemann, Nina Eim, die dort trainieren, aber es ist eben nicht mehr so strikt, dass irgendwie der Verband vorgibt, ihr müsst alle nach Saarbrücken kommen oder so, es wird schon der Athlet eben in den Vordergrund gestellt, dass man so sagt, okay, da wo ihr euch am wohlsten fühlt, dort werdet ihr unterstützt und trainiert, wenn es ein Stützpunkt ist, perfekt, da hat man eine gute Struktur, hast halt die Möglichkeiten mit Physio, 50 Meter Schwimmbad, Trainer und alles. Aber wenn jetzt jemand sagt, er will in eine internationale Trainingsgruppe, wäre es auch kein Problem. Also da sind wir relativ frei.
Bundestrainer ist Da muss ich jetzt auch tatsächlich mal nachfragen, Thomas Möller gerade oder ist es noch Louis de la Haye? Nee, Thomas Möller hat es jetzt übernommen.
Genau, Thomas Möller. Der Louis ist aus der Stelle, also Louis de la Haye ist auch ein echt guter Coach, der Coach ja noch Annemiek van Vleuten, also aktuelle, ja jetzt nicht mehr aktuelle Radweltmeisterin auf der Straße. und auch so Jungs wie Tom Dumoulin oder Robert Gesink hat er gecoacht, also im Radsport sehr erfahren, macht auch Richard Murray und Rachel Klammer, also Niederländer. Und der war letztes Jahr eben Bundestrainer, hat aber dann eben gesagt, genau das, was ich eben gemeint habe, du coachst nicht wirklich einen Athleten, sondern machst halt auch viel Büroarbeit und es hat ihm viel Energie, sage ich mal, gezogen. Und dadurch hat er gesagt, er wird es in der Form gerne nicht mehr machen, aber dem Verband schon noch erhalten bleiben. Und jetzt ist er so eine Art Honorarcoach. Also jetzt unterstützt er uns noch eben in beratender Funktion und stimmt wirklich mit Athleten auch das Training ab, wenn mal was nicht läuft. Also er ist ein super Typ, ich habe mal mit ihm länger gequatscht und der macht auch noch wirklich, also jetzt nicht 1:1 Coaching und Trainingspläne schreiben, sondern wirklich so Coaching im herkömmlichen Sinn, wie in der Businesswelt oder so. Also wenn du halt irgendein Problem hast, gehst du zu ihm, fragst, wie kann ich es besser machen und er hilft dir. Zum Beispiel von so Radfahrern hat er mir immer erzählt, also mit seinem niederländischen Dialekt, den kann ich jetzt nicht so gut nachmachen.
Doch, mach mal nach.
aber sagt er halt so, ja, weißt du, Simon, da kommt ein Sportler zu mir, der sagt, Intervalle waren heute richtig schlecht. Dann sage ich, okay, was hast du gestern gemacht? Ja, bin lang gefahren. Und was hast du gegessen? Ja, nicht so viel gegessen. Siehst du, Intervalle waren schlecht, weil ich es gegessen hatte. Mehr ist es nicht, ist ganz einfach bei den Radfahrern. Ja, also genau, der ist eben im Team und Thomas Möller war ja lange Zeit im Nachwuchs der Bundestrainer, also kennt eigentlich alle die Athleten, die jetzt in der Elite sind, schon aus den Nachwuchszeiten und hat dadurch eigentlich einen super Bezug zu allen und ist da eben so ein bisschen Koordinator und hat halt den offiziellen Titel Bundestrainer.
Aber so dein Plan, den schreibt jetzt wirklich Roland, ist auch derjenige, der dann meistens am Beckenrand steht. Du hast erzählt, Trainingsgruppe, Fred genau. War ja auch jahrelang dabei, Thomas Ott ist dabei, Hannes Butters ist dabei, also ist schon eine schlagfertige Gruppe irgendwie. Hast du dir mal Gedanken gemacht, weil man merkt ja schon, du bist sehr ehrgeizig, guckst nach vorne und du hast die internationalen Trainingsgruppen angesprochen. War das für dich auch mal so schon mal ein Zeitpunkt oder ist es so, was du im Hinterkopf behältst, dass du denkst, na, vielleicht dann doch irgendwie mal mich einer anderen Trainingsgruppe anschließen, um auch irgendwie einen neuen Input zu bekommen? Oder würdest du sagen, das hat jetzt gerade so viel Fahrt aufgenommen bei der DTU, das ist irgendwie gerade so eine gute Struktur, dass das für dich überhaupt keine Option ist?
Also aktuell würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich mega zufrieden bin, so wie es läuft. Ich habe natürlich auch meinen Lebensmittelpunkt und Schwerpunkt in Nürnberg, also habe da eine Wohnung mit meiner Freundin zusammen und das läuft echt alles gut. Andererseits, ja, habe ich natürlich auch so die Offenheit oder sag mal, man muss irgendwann sicherlich nochmal was verändern, um vielleicht neue Reize setzen, um nochmal weiterzukommen. Aber ich glaube, an dem Punkt bin ich jetzt gerade noch nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie mit Roland und seinen Methoden, meinem Trainingsumfang oder der sonstigen Gruppe in Nürnberg irgendwo am Ende bin der Fahnenstange. Von dem her versuche ich da schon noch alles auszureizen. Und solange es mir gut tut oder taugt dort, werde ich dort auch bleiben. Und ja, was so die nächsten Jahre bringen, das schaue ich dann einfach immer so von Jahr zu Jahr. Aber generell, genau wie du davor schon gesagt hast, ist erstmal der Plan, so die olympische Schiene halt zu fahren. Ich glaube, wenn man da so die Möglichkeit hat, das ist echt ein richtig geiler Sport. Also es macht einfach auch mega Bock, bei den Wettkämpfen zu sein. Das sind alles super nette Athleten und sowas wie Mittel- und Langdistanz kann man dann immer noch machen, wenn man ein bisschen älter ist, vielleicht nicht mehr den Speed hat, den man braucht für die kurzen Sachen. Und ja, so Parallelgeschichten, das ist natürlich möglich, aber geht halt auch, also muss man schon sehr gut planen, weil du hast davor den Jonas angesprochen, Schomburg, der in Andorra unterwegs war. An der Stelle kann ich nur sagen, wenn der mal mehr als 30 Gramm Carbs die Stunde gegessen hätte, dann hätte er vielleicht am Ende auch noch die Power gehabt, um vom Frodo zu finishen.
Lass mich raten, das hat De La Haye analysiert mit ihm.
Nee, das habe ich mit ihm analysiert.
Lass mich raten, jetzt hole ich wieder die alte Geschichten Kamellenpackung aus. Er hat vorher die Ernährungsplanung mit seinem Papa Arndt gemacht und die haben nämlich damals auch immer nichts gegessen bei den Radauswahlen. Ja. Und Arndt hat wahrscheinlich gesagt, Jonas, du brauchst nichts essen, es geht auch so.
Das ist so kurz, das ist ruckzuck vorbei. Das ist ja, wie eine Olympische.
Ich kenne den Schombi ja schon so ein bisschen jetzt und ich weiß, dass er immer so einer ist, der extrem aufs Gewicht auch guckt. Und ja, ich habe ihn dann mal so gefragt, also er kann natürlich, man muss dazu sagen, wenn er jetzt, das ist keiner, der das trainiert, dass er im Training die ganze Zeit sich alles Mögliche an ISO und Gel reinballert. Also wenn der jetzt wahrscheinlich, so wie die Jungs, die da sonst unterwegs sind, 120 Gramm die Stunde versucht, dann endet der wahrscheinlich nach 2 Stunden in irgendeinem Dixi-Klo. Aber
ich wollte gerade sagen, da macht er den Sam Laidlow.
Ja, genau. Aber ich habe ihn halt mal in Hamburg gefragt, wie viel, was er so gegessen hat. Hat er gemeint so, ja, ein Gel alle halbe Stunde. Oder so. Dann ist halt kein Mountain Gel, was irgendwie 80 Gramm hat, sondern halt so ein, keine Ahnung was für ein Gel mit 25 Gramm. Und dann, dass du halt, das ist ja auch keine normale Mitteldistanz, wo du irgendwie nach 3,5 Stunden im Ziel bist, sondern ich glaube, da geht's halt über den Berg hoch und du bist nach 5,5 Stunden im Ziel. Das ist schon so ein Mittelding zwischen Mittel- und Langdistanz. Und dass du dann die letzten Laufkilometer einem nicht mehr so gut von der Hand gehen, das war dann irgendwie kein Kunstwerk, das zu analysieren.
Aber wie ist da so die Stimmung bei euch? Ich meine, das ist ja schon, du hast es jetzt gesagt, da sind ja echt viele Jungs, die ein brutales Potenzial haben. Tim haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Tim Hellwig, deutscher Meister, auch nee, beziehungsweise nicht. Er hat ja die Zeitstrafe bekommen oder wollen wir jetzt nicht Lasse Priesters Leistung verschmälern. Also, ja. Das,
er war schon mal deutscher Meister, sagen wir
so. Er war schon mal deutscher Meister, genau, ist mit dir Teamweltmeister geworden. Aber ihr habt ja schon wirklich eine extrem starke Truppe gerade. Also die beiden Lasses, Tim Hellwig, du jetzt, da sind ja wirklich viele, die ein brutales Kaliber haben. Ist das, Jonas, halt auch nicht zu unterschätzen, definitiv natürlich. Siehst du dich da so als eingeschworene Truppe, obwohl ihr jetzt auch alle distanzmäßig so ein bisschen weiter unterwegs seid? Oder ist das eher so ein Konkurrenzdenken, dass man dann schon, wenn man in Hamburg ist, sich irgendwie freut, sich zu sehen, aber dann halt doch denkt, na, das ist vielleicht derjenige, der mir jetzt an den Platz für Paris streitig machen könnte oder.
Oh, gute Überleitung jetzt.
Ja, habe ich mir vor einer Stunde zurechtgelegt.
Es ist so, ich sag mal so, das ist so teils. Also es ist definitiv ein bisschen Konkurrenzkampf da, aber generell würde ich schon sagen, dass man dem anderen das dann auch immer gönnt und dass wir uns eigentlich alle gut verstehen. Wir sind natürlich, also ich bin der Jüngste da bei den Jungs und die anderen kennen sich schon echt auch ziemlich lang. Ich meine, man ist schon im Nachwuchs gegeneinander gestartet. Der so am längsten dabei ist, bei uns ist jetzt halt der Jonas Schomburg. Danach kommt so Lasse Lührs, Lasse Priester, Walle Werns oder auch Johannes Vogel. Und so Jungs wie Tim Hellweg, er ist noch ein Jahr älter als ich oder ich. Wir sind halt eher so die Jüngeren. Aber können auch schon so ein bisschen mitspielen und durch die Trainingslager, die man auch zusammen macht, also wir haben, das ist eben auch einer der Punkte, das war früher auch nicht so, dass man so zentrale Trainingslager hatte, das haben wir jetzt wieder angefangen seit 2 Jahren, glaube ich, also ja, das gab es eine Zeit lang auf jeden Fall nicht, das finde ich auch eine mega coole Sache, das ist auch nicht mehr so, dass da jeder den gleichen Plan trainiert, sondern es gibt halt, ja, die Trainer setzen sich vor dem Trainingslager zusammen, erstellen so einen groben Rahmentrainingsplan und jeder hat halt dann noch seine speziellen Inhalte. Also wenn da jetzt irgendwie Intervalle am Rad anstehen, dann setzt ja schon jeder Trainer so auf seine eigenen Dinge und Lehren. Und Roland und Dan, Laurent sind ja sowieso viel im Austausch. Das heißt, ich trainiere dann auch viel mit den Jungs mit im Trainingslager. Und generell kann man dann halt schon immer so, ja, es ist so ein lockerer Verbund, man versteht sich gut, trainiert zusammen, bettelt sich auch ab und zu mal bei den Sessions, aber trotzdem hat jeder noch so seine eigene Individualität und will natürlich auch selber Richtung Wettkämpfe dann, ja, gut sein und besser als die anderen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es halt immer, weil es schon ein sehr fairer Wettkampf ist, also einfach die besser sind, die werden dann gewinnen. Es gibt nicht sowas wie, der ist Windschatten gefahren oder was weiß ich. Es ist einfach wirklich
man ja auch.
1 gegen 1. Ja, genau. Es ist einfach alles erlaubt so ungefähr. Und 1 gegen 1 hartes Racing sozusagen. Und von dem her, glaube ich, gehen da am Ende nach so einem Wettkampf vielleicht, ja, manche natürlich, wenn sie nicht so eine gute Leistung gezeigt haben, enttäuscht vom Platz, aber es ist nicht so, dass man dem anderen dann was nicht gönnt.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, aber hört sich ja nach einer richtig gesunden, coolen Rivalität an, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Das ist so ein dann geiles Miteinander, aber trotzdem, wenn es auch intern so ein bisschen um die Plätze dann eben für Paris, wo wir dann jetzt drauf kommen, zu kämpfen gilt und sich die nötigen Punkte einzuheimsen oder für Weltcups oder WTCS-Rennen dann eben, ist ja auch ganz gut, wenn man da intern immer so ein bisschen Druck hat, weil international bist du natürlich auch immer konkurrenzfähiger, wenn es auch noch im eigenen Lager ein paar gibt, die sich battlen und man sich gegenseitig hochpusht da so ein bisschen. Aber kommen wir mal jetzt zum Rennen, was wir die ganze Zeit sagen, Testevent in Paris. Warum überhaupt? Was gibt's da? Wofür ist das? Und dann noch diese ganz große Frage, die wir eigentlich, oder warum wir, oder du uns angeschrieben hast, weil wir es im Podcast gesagt haben, wir müssen uns nochmal wen suchen, der uns diesen ganzen Quali-Zyklus erklärt, wie das überhaupt funktioniert, dass man sich die Punkte sammeln kann und wer dann am Ende als deutscher Triathlet, deutsche Triathletin nach Paris zu den Olympischen Spielen fahren kann.
Ja, ich fange mal an mit dem Rennen, was jetzt ansteht. Donnerstag sind die Frauen dran. Wir sind am Freitag dran, 8 Uhr Start. Test-Event hört sich so ein bisschen, ja, ein bisschen abwertend vielleicht an. Es ist eigentlich jetzt nicht nur so ein Testrennen, sondern es ist wirklich sehr wichtig für die meisten Nationen, weil es halt komplett auf dem Kurs von nächstem Jahr Paris Olympische Spiele stattfinden wird. Man kann eigentlich auch sagen, dass es besser besetzt sein wird, weil es gleichzeitig auch als WTS-Rennen ausgetragen wird. Bei Olympia ist ja immer so, dass natürlich die besten Jungs und Mädels am Start sind, aber natürlich die Plätze sind begrenzt. Also jede Nation kann maximal eben 3 Leute nominieren. Das kann ich auch gleich noch erklären, wie diese Quotenplätze überhaupt zustande kommen. Aber genau, du hast eben von den guten Nationen, sagen wir jetzt mal Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich vor allem, oder Amerika, also USA würde ich noch nennen, da hast du halt bei einem WTS-Rennen meistens 4, maximal eben 5 am Start. Und bei Olympia sind es dann eben eher 2 oder 3. Das heißt, Donnerstag und Freitag wird auf jeden Fall ziemlich gut besetzt sein und ziemlich zur Sache gehen, weil sich halt auch jeder dort nicht nur die Strecken einfach nur für nächstes Jahr anschauen will, sondern die Nationen haben dort auch, also eigentlich fast jede Nation hat dort eben auch interne Quali-Kriterien ausgeschrieben, dass wenn du eine bestimmte Platzierung erreichst, dass du dann intern vom Verband schon nominiert wirst für nächstes Jahr.
Das heißt, welche Platzierung musst du am Freitag schaffen, um schon diese Vorquali oder ist es dann sogar schon Olympia-Quali? Also angenommen, du wirst jetzt Achter und bist zweit-, drittbester Deutscher, bist du dann schon qualifiziert?
Genau, also es ist so, bei uns jetzt der Olympia-Zyklus oder der Nominierungsprozess in der DTU ist so, dass wir bei den letzten Olympischen Spielen ja jeweils 2 Plätze hatten, also 2 Männer, 2 Frauen. Und die Tendenz war aber schon ziemlich klar, dass wir halt diesen Zyklus deutlich stärker sein werden, auch in der Breite. Und von dem her wurden die Nominierungskriterien eigentlich so geschrieben, dass das Ziel auch ist, 3 Leute an den Start zu bringen. Und das kannst du eben nur garantieren, wenn du die Top 30 im Olympic Ranking noch mit reinnimmst, weil international gesehen die Top 30, da werden die Quotenplätze vergeben. Das heißt, wenn wir jetzt 3 deutsche Athleten in den Top 30 haben, dürfen auch 3 Athleten zu Olympia. Genau, wir haben ja jetzt quasi es gibt dann auch noch eben die Staffel, das kann man aber so ein bisschen ausklammern, weil die greift eigentlich nur, wenn du über das Einzelranking keine Quotenplätze holst. Also wir haben ja in Hamburg zum Beispiel eben durch diesen Weltmeistertitel schon 2 sichere Plätze für Männer und Frauen geholt. Unser Ziel ist es aber sowieso eben 3 Leute reinzubringen. Und deswegen reicht es dann nicht, einfach nur noch einen weiteren im Top 30 Ranking zu haben, sondern da brauchen wir trotzdem eben die vollen 3. Also kannst jetzt nicht sagen, ah okay, Staffelranking haben wir schon mal 2, dann brauchen wir noch einen Top 30, easy. So geht's leider nicht. Du brauchst halt wirklich die 3 Leute dann noch in den Top 30. Deswegen.
Wie viel habt ihr jetzt gerade aktuell?
sind, glaube ich, 2 in den Top 30 und gefühlt 4 oder 5 Leute in den Top 40. Also es ist richtig eng und knapp.
Das war jetzt Männer, bei den
genau,
Frauen
bei den Männern, glaube ich, 30, da ist es eben ja. Noch, ja, da sind wir im Vergleich zu den Frauen ein bisschen schlechter. Bei denen ist es nämlich auch richtig stressig. Ja, also ich kann jetzt auch gerade aktuell gar nicht sagen, wie genau der Stand ist, weil es sich halt nach jedem Rennen noch verändert. Da wird es auf jeden Fall kein Stress sein, sage ich mal, 3 Plätze zu bekommen. Und da ist es wirklich super eng, wer in den Top 30 an welcher Stelle ist. Es ist aber dann letztendlich eben auch egal, weil es ist nur so, dass die Grundvoraussetzung ist, Top 30 musst du sein im Olympic Ranking. Und dann ist jetzt eben die Top 8 in Paris. Wenn du die schaffst, dann bist du nominiert. Oder eine Top 8 im Grand Final von der WTS-Serie in Pontevedra. Das ist so der zweite Punkt, wo du es auch nochmal schaffen könntest.
Okay, also kurz festgehalten, du musst 2 Kriterien eigentlich erfüllen. Top 30 sein, um überhaupt in Erwägung gezogen zu werden quasi für eine Nominierung. Und wenn du jetzt einen im Grand Final Pontevedra oder beim Testevent jetzt bei den Frauen am Donnerstag, bei euch am Freitag, Top 8 machst jeweils, bist du schon mal safe durch.
Genau, dann kommt es natürlich noch drauf an, wie die Konstellation ist. Also wenn jetzt 4 Leute Top 8 machen, dann werden natürlich nur die ersten 1, 2, 3, 4, genommen. Ich weiß dann auch nicht genau, wie es ablaufen würde, theoretisch, wenn das, ob dann nicht gesagt wird, okay, 2 werden aus Paris jetzt genommen und dann wird in Pontevedra nochmal ein Platz vergeben. Aber das ist ein sehr unwahrscheinlicher Fall. Also gerade bei den Männern ist das Niveau halt so hoch, dass es schon super anspruchsvoll wird für uns Deutsche da, dass wir da einen reinbekommen in die Top 8. Und dann ist es eben auch so, dass man noch schauen muss, dass man dieses Top 30 eben auch schafft. Also wenn du jetzt Achter wirst, theoretisch am Donnerstag, aber nicht die Top 30 im Ranking schaffst, dann bist du offiziell auch nicht qualifiziert. Genau, und kann ich auch noch den Hintergrund erklären, weil das ist eben für mich ziemlich stressig, weil ich eben letztes Jahr noch nur ein Weltcup gestartet bin und es gibt keine Olympic Points für Europacups. Das heißt, du kannst im Olympic Ranking kannst du dich nur vorarbeiten über Weltcups oder WTCS. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass du eigentlich schon 2-3 Jahre vor Olympia im höchsten Level immer startest. Also, genau. Und
aber wie stehst du jetzt im Ranking?
Ich glaube, ich bin gerade um die 70 oder so, aber nur mit 3 Rennen und ich kann noch 4 kann ich noch einbringen.
Also 6 hattest du aber ganz am Anfang mal irgendwann.
Okay, aufs World Ranking, das war das World Ranking, da kannst du 6 Rennen vorherigen, also sagen wir mal, sobald ein Rennen über ein Jahr her ist, fällt es in die vorherige Periode.
Ja.
Und in der aktuellen Periode kannst du auch 6 einbringen. Im Olympic Ranking ist es so, dass es auch einen Zyklus 1 gibt und einen Zyklus 2. Der Zyklus 1 hört ungefähr wenn jetzt Paris ist 2024, das heißt, der erste Zyklus hat dieses Jahr im Mai aufgehört. Da kannst du 6 Rennen reinbringen. Und in den zweiten Zyklus, der halt ab dieses Jahr Mai bis nächstes Jahr Mai, bis kurz vor den Spielen geht, kannst du nochmal 6 Rennen reinbringen. Das Problem bei mir ist halt, dass ich im ersten Zyklus nur ein Rennen habe, statt 6. Und du kannst maximal 1 jokern, also kannst, glaube ich, maximal 5+7 machen. Das heißt, theoretisch kann ich dieses Jahr oder diesen Zyklus noch 7 Rennen reinballern, muss aber damit dann auf die gleiche Anzahl an Punkten kommen wie andere halt mit 12 Rennen. Also es ist so bei mir der Knackpunkt wahrscheinlich. Genau.
Krass.
Also jedes Ding muss sitzen.
Und es ist halt so, dass du enorm viele Punkte mit vorderen Platzierungen machen kannst und nach hinten fallen die Punkte relativ schnell ab. Also selbst ein 14. Platz bei mir in Hamburg hat jetzt noch 317 Punkte gegeben und für den ersten gab es dort, glaube ich, 750 oder so. Also es ist dann schon so, dass sich ganz vorne sein richtig rentiert und je weiter du dann, also es ist ja eben super knapp und es fällt aber trotzdem relativ schnell ab. Also es ist genauso wie im Preisgeld eigentlich immer. Vorne rentiert sich richtig.
Also angenommen, du machst jetzt gute Rennen in Paris und in Pontevedra. Also sagen wir jetzt mal, du musst ja nicht unbedingt Top 8 sein, aber du wirst einmal 10., einmal 14. Würde diesen Platzierungen denn reichen, um dich im Ranking Richtung Top 30 zu katapultieren? Oder?
Bei den Rennen gibt es so viele Punkte, dass es tatsächlich mit anderen noch guten Rennen reichen würde. Also deswegen ist eben auch Paris jetzt so wichtig. Es gibt 1200 Punkte. Zum Vergleich, einen Europacup-Sieg wie in Polen hat mir 300 Punkte gegeben. Ein normales Sprintrennen Europacup gibt 225. Also enorm viel Punkte jetzt. Ja. Beim Grand Final das gleiche. Ich glaube 1200 auch. Dann ist es aber eben so, dass ich Richtung diese Top 30 einen Schritt mache, aber trotzdem noch andere gute Rennen brauche. Und wenn jetzt theoretisch kein deutscher Athlet Top 8 schafft, dann zählt auch nur das Ranking von vorne nach hinten durch. Also dann wird der beste Athlet aus dem Ranking genommen, von 1 bis 3 oder von 1 bis 2, je nachdem, wie viele wir halt da drin haben.
Vorausgesetzt, man ist genau. Top 30, okay. Ja. Dann ist es doch weniger kompliziert, als ich dachte beim Überfliegen und beim Lesen, weil das echt viel Text ist und viele Wenns und Abers. Aber am Ende muss man natürlich das alles nur beschreiben und diese Problematik ist, oder was verwirrend ist, ist dieser Unterschied zwischen olympischen Zyklen und den Weltcuprennen, was man wie einbringen kann. Und dann natürlich noch irgendwie der Unterschied in Punkten, vor allen Dingen mit dann dem Test-Event jetzt und dem Grand Final. Wenn man es jetzt so auf, wie du eben lapidar Louis de la Haye zitiert hast, wie viel hast du gestern gegessen, dann kann man ja sagen, ja, Simon, musst du einfach nur das Rennen gewinnen, dann ist alles einfach gut.
Nee, man sieht es ja zum Beispiel. Ja.
Aber das ist ja Wahnsinn, wenn du Top 3 machst oder Top 5, dann bist du ja, kannst ja sagen, nicht durch safe, aber dann bist du ja schon einfach, machst du so einen Riesenschritt. Und wenn du da einmal so ein Ding, sagen wir es mal, abschießt oder wirklich geil performst, kannst du ja schon fast reichen.
Genau, das ist eben auch, also zum Beispiel bei Lena Meissen hat man es letztes Jahr gesehen, die hat im Grand Final ein Podium rausgehauen und war davor schon immer eine mega gute Athletin, aber halt noch nie am Podium. Und dann halt eben am Grand Final den dritten Platz zu machen, die war auf einmal vom Platz 30 oder 40 auf Platz 10 im Olympic Ranking. Also das gibt eben enorm viel Punkte und die Jungs und Mädels ganz vorne, die haben natürlich auch nochmal super viel mehr Punkte. Das heißt, je weiter du vorkommst, desto schwieriger wird es dann halt noch, diesen Step zu machen. Aber deswegen ist es eben auch so, dass nur so die besten Kurzdistanzler, sage ich mal, sich überhaupt auf die Mitteldistanz trauen, weil die können sich halt erlauben, mal einen Rennen wegzulassen, weil die dann im nächsten Zyklus, wenn die wieder sagen, okay, Zyklus war jetzt das falsche Wort, im nächsten Trainingsrhythmus sagen, okay, ich mache nach der Mitteldistanz wieder 4 Wochen, kann ich mich erholen, wieder Kurzdistanztraining ein bisschen mehr vermehrt einbauen, dann läuft das nächste Rennen wieder. Die können sich's halt leisten, wenn sie mal nur 5 Rennen in einer Periode drin haben, statt 6.
Ja, und ihr müsstet quasi, ihr könntet, die einzige Option wäre dann quasi das Jahr zu nehmen oder irgendwie dieses erste halbe Jahr direkt nach Olympischen Spielen oder sowas. Oder wenn du es halt nicht schaffst, dich zu qualifizieren.
Also bei mir ist auch tatsächlich so ein bisschen der Plan, was ich mir vorstellen könnte, wenn es halt jetzt in den nächsten Rennen nicht klappt, wo ich merke, okay, das ist halt ein bisschen utopisch, so viele Punkte noch zu sammeln für das Ranking, das halt alles entspannt zu sehen und zu sagen, okay, ich bin super jung, das mit Olympia war jetzt eh nur so eine spontane Chance. Ich habe eigentlich nie damit gerechnet, halt dieses Jahr nochmal so einen Schritt zu machen. Letztes Jahr und das vorletztes Jahr war ich zwar schon immer unter den besten, ja, wahrscheinlich 8 Deutschen so mit dabei, aber dieses Jahr habe ich ja schon nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und jetzt rückt es halt auf einmal so ein bisschen in greifbare Nähe. Also ich sage auch nur ein bisschen, weil es halt immer noch viel muss zusammenlaufen, dass es passt. Aber wenn es jetzt eben nicht der Fall ist für Paris, dann könnte ich auch sagen, okay, dann mache ich jetzt da keinen Stress mit dem Ranking und starte vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr mal eine Mitteldistanz, mache danach immer noch eine ordentliche Kurzdistanzsaison und so und tue dann so ein bisschen Abwechslung reinbringen und schaue halt dann, dass ich für den nächsten olympischen Zyklus dann voll vorne mit dabei bin.
LA ist eh cool.
Ich glaube, es hat beides. Also beides jetzt schon Städte, glaube ich, wollte ich gerade sagen. Und ich glaub, selbst Tokio, was jetzt ja wirklich die bittersten Olympischen Spiele waren, die man als Athlet hätte erleben können, ich glaube trotzdem war jeder, der dabei war, mega froh, dass es geschafft hat.
Das ist Olympia.
Absolut.
Ist immer das Größte überhaupt. Und man sieht es ja auch, wie hart es ist, sich zu qualifizieren. Ne? Also wenn man sich das mal überlegt, wie viel Rennen man einbringen muss, wie die Kriterien sind. Ist das schon mal, finde ich, super hart und ist natürlich dann in Deutschland, gerade bei den Frauen, noch krasser, eine geile Luxussituation auch, dass da irgendwie, wie es bei den Mädels gerade aussieht, die sich halt untereinander voll hart battlen, welche 3 denn da hinfahren dürfen, wenn es irgendwie 5 bis 6 oder 7 gibt, die theoretisch eine Chance haben. Und bei euch dann irgendwie auch. Ich meine, du hast jetzt Leistung gebracht, wo man auf jeden Fall sagen kann, wenn du die jetzt noch ein paar Mal abrufen kannst, gehörst du da eigentlich hin oder von der Leistung her kannst du da mitspielen. Aber dir fehlen halt einfach Ranking-Punkte, weil du halt vorher die nicht sammeln konntest irgendwo. Und da sieht man mal, wie hart das ist, da dann auch hinzukommen und sich diesen Traum einfach irgendwie zu erfüllen und da racen zu dürfen.
Und das ist ja dann wieder so dieses Perverse bei den Amerikanern, die ja die US Trials haben, wo das ja wirklich letztendlich völlig egal ist, wer die Punkte gesammelt hat und wer die Vorarbeit geleistet hat, sondern da wird dann tatsächlich gesagt, so Tag X ist jetzt halt einfach Olympic Trails und die besten drei sind dann dabei. Ist natürlich für die, die vorher die Arbeit geleistet haben, super, super hart. Wenn du jetzt aber so eine Situation hast, wie du, dass du einen jungen Athleten hast, der sich halt auf einmal extrem positiv entwickelt. Ich meine, im schlimmsten Fall kann das ja sein, dass du wirklich im nächsten Jahr nochmal so einen Sprung machst und auf einmal ein Medaillenkandidat wärst und dann bei so einem Rennen alle Deutschen wegfiedelst, aber halt nicht in den Top 30 bist und dann halt nicht nominiert wirst. Also ich glaube, das hat immer alles so diese Pro und Cons.
Also es ist auch tatsächlich, da kann ich den Verband auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil gerade wir jungen Athleten haben uns natürlich auch erstmal aufgeregt, als die Kriterien rauskamen, weil wir dachten, ah shit, okay, es wird enorm schwierig, jetzt 2024 irgendwie noch ins Auge zu fassen. Aber dann muss man auch verstehen, dass die halt eben gesagt haben, sie wollen drei Athleten dabei haben und dann musst du halt eben auch diese Top 30 mit reinschreiben. Und gleichzeitig gab es ja auch so einen Trial-Shootout, sage ich mal, für die letzten Olympischen Spiele. Da war ja in Chiembaum dieser Mixed-Relay-Wettkampf, wo jeder einen Time-Trial gemacht hat über die Supersprint-Distanz und der beste Athlet bei den Frauen und Männern an dem Tag wurde dann noch mit nominiert, weil halt eben im Vornherein nur Jonas und Laura die Quali geschafft haben über das Test-Event in Tokio damals. Und da ist eben das Problem, dass du natürlich Athleten irgendwie bevorzugst, die halt an einem Tag richtig fit sein können oder in dem Fall halt auch Spezialisten für die Supersprint-Distanz sind. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn die im Ranking dann nicht so weit vorne sind, dann liegt es ja meistens daran, dass sie wahrscheinlich öfter mal inkonstant sind oder halt verletzt sind. Und das war ja dann auch so ein bisschen das Problem, dass der Justus leider dann wieder nicht so viel laufen konnte im Vorfeld von den Olympischen Spielen und dass man halt damit das umgeht, sage ich mal, dass man jemanden nimmt, der nur zwei, dreimal im Jahr topfit ist, wenn du dieses Ranking mit reinschreibst.
Ja, genau.
Ist aber natürlich eben bitter für die jungen Athleten.
Also, dass du eine konstante Leistung hast irgendwie, ne? Ja, das ist ja, wie Nils gesagt hat, du kannst wahrscheinlich für jedes Kriterium und jede Herangehensweise positive und negative Sachen finden. So am Ende, wie Nils gesagt hat, wenn da irgendein Junger kommt, der auf einmal alles wegballert, für die Medaillen betrachtet, wäre es natürlich am cleversten, den starten zu lassen. Kann aber auch sein, dass er an dem Tag überhaupt nicht performt und völlig untergeht, weil, wie du sagst, verletzt ist oder das halt doch mal nur ein One-Hit-Wonder war. Hat es ja im Sport auch schon viele gegeben. Das kann natürlich alles passieren. Ich glaube, gibt für alles ein Für und Wider. Und eigentlich, wenn das dann klar kommuniziert ist, dann wurde sich auf irgendwas festgelegt, das wurde diskutiert und dann hast du es halt, ne?
Ja, das darf man halt auch nicht vergessen, dass wir ja auch schon bei der DTU diesen Fall hatten, dass Athleten im Nachgang dann versucht haben, sich einzuklagen in die Olympischen Spiele, weil halt die Kriterien nicht klar formuliert waren. Das war jetzt, was war vor Tokio, war Rio de Janeiro. Da war doch der Fall mit Rebecca Robisch, die dann halt auch gesagt hat, naja, da habe ich aber ich bin hier die Beste im Ranking und ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen. Aber das war dann ja wirklich ein Punkt, der halt einfach super unglücklich war. Ich glaube, für alle Beteiligten, sowohl für die Athleten, die involviert waren, als dann halt auch für den Verband. Und ich finde auch, letztendlich muss man sich für ein System entscheiden und dann muss man das halt durchziehen. Ob das fair ist, ob das unfair ist, ist dann auch immer dahingestellt. Aber so wie du es halt sagst, wenn man als Athlet damit arbeiten kann und ganz klar weiß, okay, so und so sieht's aus, dann finde ich, ist es fair, dann ist es transparent und dann kann man auch letztendlich im Nachgang dann nichts mehr machen. Aber ist ja vielleicht auch vom Kopf her jetzt gar nicht so schlecht. Aber wie ist es jetzt bei dir? Fährst du jetzt, ist es so eine positive Erwartung im doppelten Sinne, dass du einmal nicht genau weißt, was du körperlich drauf hast? Also jetzt das große Fragezeichen, was hinter dem Laufen steht. Fit wirst du definitiv sein. Also das ist ja auch, man ist dann ja manchmal auch überrascht, wie schnell man rennen kann, ohne dass man jetzt vorher diese Unmengen von Laufkilometern gemacht hat. Also da kann man sich ja auch positiv überraschen. Also einmal dieses große Fragezeichen, als aber auch, wie du es gesagt hast, das war für dich in den letzten 2-3 Jahren jetzt kein ernsthaftes Thema, dass du gesagt hast, Paris ist mein Ziel. Also da wirst du wahrscheinlich eher nach L.A. geschielt haben. Aber das kann ja auch eine Stärke sein, dass du sagst, ey, ich habe im Grunde überhaupt gar nichts zu verlieren.
Ja, ich denke schon. Also ich habe einfach mega Bock auf das Rennen am Freitag. Klar ist halt so ein bisschen diese Unsicherheit, okay, vom Laufen, wie wird das ablaufen? Aber ich bin auch schon deutlich weniger vor Rennen mal gelaufen. Es hat auch irgendwie geklappt. Und ja, ich habe einfach, also schon Respekt vor den anderen Jungs auch, aber denke mir, okay, ich habe dieses Jahr schon selber ganz gute Leistung auch gezeigt. Ich kann da schon irgendwie mitmischen und ich glaube, dann ist es einfach eine mega coole Bühne, sich einfach zu battlen mit den anderen. Also ich meine, das sind eigentlich alle großen Namen, die halt zurzeit in der Kurzdistanz was zu sagen haben. Die sind da vor Ort und am Start. Und da, ja, eigentlich auf dem olympischen Kurs von nächstem Jahr schon einmal so ein Rennen machen zu dürfen, ist, glaube ich, schon mega cool, mega das Privileg. Eben bei der Situation gerade ist es wirklich so, dass halt das auch noch zwei andere Jungs aus Deutschland sein könnten und dass ich da jetzt auch ein bisschen Glück hatte. Also es ist auch immer so, dass die Meldung für die Rennen 6 Wochen oder 30 Tage, beziehungsweise ja genau 30 Tage vor dem jeweiligen Wettkampf ablaufen. Und es kann natürlich sein, dass du in der einen Woche bist du noch im Ranking, ja, auf Platz 50, kommst in ein Rennen rein. In der nächsten Woche, wenn wieder ein anderes Rennen ansteht, ist vielleicht ein Rennen rausgefallen, was vor einem Jahr war, wo du gut warst. Die Punkte werden dann gedrittelt und auf einmal bist du im Ranking wieder 2 Plätze intern in Deutschland weiter hinten und kannst das Rennen gar nicht mehr starten. Also von dem her finde ich schon, ja, mega cool, dass ich da jetzt starten kann. Zum Beispiel, ich habe jetzt die Situation dadurch, dass ich musste die Sprint-Europameisterschaft absagen wegen der Verletzung, habe jetzt nur noch 5 Rennen in der aktuellen Periode, weil der Weltcup letztes Jahr rausgefallen ist. Und jetzt habe ich mich für den Weltcup in Karlsbad gemeldet, das war letzte Woche, und bin nicht auf die Liste gekommen, bin auf der Waitlist an Platz 1, weil halt wieder 5 andere Jungs, deutsche Jungs vor mir sind.
Ah, krass.
Ja.
Weil Walle da das Treppchen abgeschossen hat.
Genau, Walle hat Treppchen gemacht in Südkorea und Yannick und...
Aber ist er in Paris dabei?
Nee, Walle ist eben nicht in Paris dabei. Und Lasse Priester ist ja Zweiter geworden bei den Europameisterschaften in der Türkei. Und der ist auch nicht in Paris dabei und ist dafür aber jetzt im Ranking wieder weiter vorne, also im World Ranking. Und danach werden die Listen erstellt. Das heißt, er kann wahrscheinlich
dafür... Da musst du jetzt nachziehen.
Dafür,
der Druck genau, ist in ja, Paris.
Das Gute ist, fürs Grand Final, also für Pontevedra, wird die Liste nächste Woche erstellt. Das heißt, ich kann Paris jetzt noch reinscoren.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Aber wer ist irgendwie geil, ey, wenn es so diese Tabellen und so, das ich sehe gerade irgendwie, ich hätte gerne so Live-Views immer bei mir, wenn ich, keine Ahnung, muss man mal mit dem Trimark oder so sprechen oder wir müssen bei Pushing Limits einbauen. Es ist ja krass, wie viel Fluktuation da ist. Und wenn du sowas verfolgst, jetzt auch gerade für Olympia, das ist ja so, ist ja besser als
Pferderennen. Aber das ist ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja auch das, was wir oft echt schon besprochen haben, dass da, finde ich, auch so ein bisschen die Kurzdistanz halt hinterherhängt, weil es halt medial einfach nicht gut aufbereitet wird. Ich meine, ihr seid irgendwie echt alles krasse Typen, die halt unglaublich starke Leistungen bringen und die halt auch, finde ich, einfach auch gute Athleten sind, sowohl bei den Mädels als auch bei den Männern. Und die kennt keiner. So, und gerade was jetzt so angesprochen wird, du hast halt so viel Starke, aber weil man sie halt einfach nicht sieht. Also da haben wir oft schon Diskussionen geführt, ob da vielleicht auch die DTU dann irgendwie wirklich mal jetzt einen Social-Media-Beauftragten einstellen müsste, der das Ganze halt irgendwie ein bisschen anders aufarbeitet. Oder wenn du dir jetzt anschaust, wie die PTO das macht, dass du halt einfach
Rankings raushauen aus Social-Media, das ist doch genau so. Guckst du einfach ab
so
von denen. Das ist doch, wenn da ein Rennen ist,
Movers of the Week
du die neue
oder so.
Listen.
Also jeden Montag werden die Listen aktualisiert. Da könntest du, das kann ja jeder einsehen, aber du musst halt erstmal wissen, wo du draufgehen musst, so. Das ist halt einfach auf triathlon.org, da hast du alles Stats und Facts.
Ja, aber ich will das ja, ich will das
halt für Insta.
Das passiert nicht mehr. Ich will das in meinem scheiß Instagram-Feed haben. Ich will das Montagmorgen aufmachen und automatisch da reingespült bekommen, ohne dass ich mir einen Kopf drum machen muss.
Ist das Thema bei euch? Macht ihr euch da Gedanken drüber? Also, dass ihr auch so, wenn du das jetzt auch so siehst, die ganzen YouTube-Kanäle, ob man es jetzt braucht oder nicht, sei dahingestellt, aber es funktioniert ja schon.
Also, ja, das ist definitiv. Ja, also, ich meine, in Deutschland ist es sicher so, dass die Langdistanz halt deutlich populärer ist, auch wegen den Athleten, die wir halt jetzt in den letzten Jahren da auch hatten. dass da halt so ein bisschen, als so ein Frodo von der Kurzdistanz weggegangen ist auf die Langdistanz, ist halt da mit Sebi Kienle, Patrick Lange und so, ist halt da einfach auch so mega die Aufmerksamkeit draufgefallen. Und die Kurzdistanz jetzt selber an sich, also auch ja gerade, haben halt auch viele einfach keinen Bock, irgendwie Social Media technisch was zu machen. Also ich versuche in meinem Rahmen der Möglichkeit oder der Lust, die ich habe, da ein bisschen Insights zu geben und das halt irgendwie zu machen. Und versuche halt auch so ein bisschen, ja, vielleicht mehr zu zeigen als andere. Aber klar, so Mitteldistanzler oder Langdistanzler, die sind halt einfach so, das ist halt so ihr Business und die müssen es auf jeden Fall machen. Im Kurzdistanzbereich ist es halt so ein Bonus. Wenn du den nicht machst und gut bist, also nur durch Leistung, kannst du dich halt trotzdem nur durch Leistung finanzieren, weil die Preisgelder gut sind. Der Verband zahlt eigentlich mehr oder weniger dein Leben. Du kriegst noch, wenn du bei der Bundeswehr bist, die Grundversorgung. Und bei der Langdistanz und Mitteldistanz ist ja so, wenn du medial das nicht pusht, dann wirst du immer deutlich weniger verdienen als irgendwelche Jungs, ja, die halt auch gut sind oder Mädels, aber das halt nicht so medial aufbereiten oder ausschlachten. Also da hast du ja, bist du ja im Prinzip so Herr deines eigenen Schicksals. Wenn du es halt nicht machst, dann lässt halt was liegen. Und in der Kurzdistanz, denke ich, ist es so, dass du halt einfach alles, was du machst, ist so ein Bonus. Und ja, viele haben da einfach gar keinen Bock drauf. Und manche machen es ja auch ganz gut, also vor allem aus anderen Nationen. Bei uns Deutschen gibt es da sicher noch Nachholbedarf. Aber ja, es ist eben auch kein Muss. So.
Ja.
Ich bin da ja auch so ein bisschen zweischneidig. Ich meine, das ist unser Job, wir machen das den ganzen Tag irgendwie. Ich finde aber auch geil, dass es auch die Möglichkeit gibt, über Leistung sich zu finanzieren und das zu schaffen darüber. Ne? Das ist so dieses, ich finde es voll geil, wenn ein Athlet Einblicke gibt, und sicherlich stellt ein Athlet sich auch langfristiger besser für Erfolg auf, dass er wirtschaftlich gut aufgestellt ist, weil irgendwann bist du für die Kurzdistanz, für den Speed zu alt, und dann entweder hörst du mit der Karriere auf oder du machst den Schritt in die Mittel- und Langdistanz-Szene, und wenn du dann schon ein gutes Following hast und ein gutes Social Game, wirst du auch mehr Geld verdienen, wie du gerade beschrieben hast. Von daher ist das, wenn du on the long run in der Karriere bist, wahrscheinlich sogar ein Muss. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch geil, dass du nur über Leistung dich auch finanzieren kannst. Und solche Sachen, was mich jetzt kicken würde an der Kurzdistanz, ist genau dieses, wer qualifiziert sich jetzt und das mitzubekommen und so. Und da sehe ich halt, wie Nils schon gesagt hat, ich würde gerne einen BTU-Kanal folgen und würde das da halt sehen, so von den Deutschen, oder World Triathlon folgen, und dann sehe ich da jeden Montag die Top Movers, wie die PTO das halt aufbereitet. So, das ist, kann ja dann mal einer aus Portugal sein, der von Platz 70 auf 27 springt, oder keine Ahnung, wer die meisten Plätze gut macht. So, das finde ich im Sport immer interessant, so, wer hat geile, krasse Leistungen gebracht irgendwie, und ich glaube, das sind noch zwei Paar Schuhe. Ich finde beides gut, aber ja, logisch, wenn du sagst, ey, ich will mit dem Sport langfristig mein Geld verdienen im Jahr 2023, geht's nicht, ohne dass du dich vernünftig und breit und gut in Social Media auch aufstellst und auch so ein bisschen die Eigenvermarktung ausschlachtest. Also ist halt einfach so.
Ja, ich finde aber schon auch, dass es irgendwie auch eine Verantwortung quasi der Sportart, / des Verbandes ist, weil
absolut.
Weil wirklich, ich meine, wenn du dir das jetzt einfach mal anguckst, ich habe es ja erzählt, wenn ich jetzt mit meinem Sohn zum Ironman Hamburg gehe, der ist jetzt 6 geworden, wird eingeschult, gehe ich hier einen Kilometer runter, gehe auf die Laufstrecke, und nach 10 Minuten hat er keinen Bock mehr, weil der sagt, ja super, da kommt jetzt vielleicht ein Motorradfahrer an, dahinter läuft der Führende, aber richtig spannend ist es nicht. Wenn ich mit dem zum Team-Relay gehe und mich am Rathausplatz hinstelle, ist er eine Stunde lang total gebannt davor. Also das ist ja wirklich so, dass die Dynamik bei euch, die ist ja einfach eine komplett andere. Das ist ja einfach sensationell, und das ist ja ein Sport, der die jungen Leute catchen kann, also der auch die Kinder und Jugendlichen catchen kann. Und ihr seid ja auch jetzt wirklich auch alles Typen, und ich finde, dass man da schon auch so ein bisschen diese Verpflichtung hat, das auch zu präsentieren. Also ich bin ja auch immer großer Fan so von Insights aus Camps. Also wenn du dir jetzt einfach mal die Bilder von der Fjol-Truppe anguckst, die natürlich dann extrem vom Saphiris lebt, der dann halt einfach geile Bilder macht. Ich meine, du hast bei dir auch auf dem Stream dieses Monsterbild, wie du ins Wasser springst. Und das sind ja eigentlich so die Bilder, die irgendwie die Bock machen, die halt einfach Spaß machen und wo man halt Lust bekommt auf diese Sportart. Und ich finde, das ist dann schon etwas, finde ich, so ein bisschen so ein Ausruhen. Okay, ich krieg Sporthilfe, ich verdiene irgendwie ein ganz gutes Preisgeld, mehr muss ich nicht machen. Wo ist das Problem, wenn man dann halt einfach in dieser Truppe irgendwo im Trainingslager ist und entweder wirklich auch mal ein cooles Video produziert, wie Sweat Elite macht und da irgendwelche Top-Leute folgt oder wie es dann aus der Truppe in Girona der Fall ist oder halt einfach auch einen guten Fotografen dabei hat. Und ich meine, mittlerweile gibt es ja wirklich viele, der Tom war ja auch mal bei euch auf Fuerteventura, ich glaube, das war damals auch mit dem Bayern-Kader, der hat dann einfach mega coole Bilder gemacht und das macht einfach total Spaß, sowas zu sehen. Und dann sieht man diese Bilder, bekommt total Lust und dann kommt aber wieder 5 Monate gar nichts. Und dann sagt man, na gut, dann brauche ich mir irgendwie auch nicht mehr zu folgen, weil es halt einfach langweilig wird. Also da finde ich schon auch, da dürfen sich die Athleten nicht ausruhen auf dem, was sie haben, weil es geht nicht nur um das Individuum, ich verdiene genug Geld über die Sporthilfe und über das Preisgeld, sondern es geht auch irgendwie darum, dass man eine richtig coole Sportart repräsentiert und darstellt und halt einfach Fans gewinnen kann. Und das ist ja das, was wir irgendwie alle wollen. Wir wollen uns irgendwie mit den Jungs und Mädels identifizieren können. Und das ist ja, da kommt dann auch wieder so dieses Ranking, dass du denkst, ey, wie kann das sein? Du stehst auf dem Treppchen, darfst aber nicht in Paris starten oder bist Vize-Europameister geworden und darfst nicht in Paris starten. Das ist ja total absurd eigentlich, aber wenn man halt dahinter guckt, total cool. Und dann guckt man jetzt ja am Freitag das Rennen ganz, ganz anders an, wenn man halt diese Inside-Informationen hat.
Ey, voll. Ich wollte nämlich genau das schon auch nochmal, aber kannst du erstmal noch beantworten? Ja, also wo kann ich das Rennen gucken?
So, ich stehe da auch voll dahinter. Also ich finde es auch mega wichtig, das eben mit zu zeigen und weil, ja, in der Außenwahrnehmung ist es ja schon so irgendwie, dass so Kurzdistanz, ja, so ein bisschen, die kochen ihr eigenes Süppchen und keine Ahnung, die leben dann ihren Stützpunkten. Also ich versuche es schon irgendwie auch so darzustellen und zu zeigen, weil klar, wie du sagst, es ist eben nicht nur irgendwie dieses Finanzielle, sondern auch so ein bisschen die Verantwortung für den Sport, die man hat, dass man halt auch irgendwie, ja, Fans eben gewinnt oder auch die neue Generation dann begeistert. Also ich meine, ich habe damals halt in der Zeitung oder im Triathlon-Magazin oder so, weiß ich noch, wo halt Jan Frodeno 2008 den Olympiasieg da geholt hat, da bin ich eigentlich erstmal so richtig auf den Triathlon-Zug so aufgesprungen, wo ich ein bisschen mehr verfolgt habe danach und auch Bock auf den Sport hatte. Und eigentlich nur so kommst du ja auch zu so einem Sport wie Triathlon. Also es ist halt einfach nicht so ein attraktiver Sport wie eine Ballsportart oder so. Du brauchst halt irgendwelche Idole oder Personen, zu denen du Bezug hast. Und dann schaust du natürlich auch die Rennen ganz anders oder verfolgst die Entwicklung von denen. Also wenn du halt die Leute an sich kennst, die den Sport machen und die da halt im Fernsehen rumspringen, dann ist es gleich deutlich spannender, als wenn da halt irgendwelche Anzüge schwarz, weiß, rot auf den Rädern rumfahren. Und wenn du dann halt noch so ein bisschen den Bezug hast zum Rennen an sich, dann ist es halt auf der Kurzdistanz auch mega interessant anzuschauen. Also ich meine, die Rennen sind kurz, es ist viel Positionswechsel, es ist immer spannend, wer gewinnt. Es gibt eigentlich nie die gleichen Sieger so, also so außer ein paar Ausnahmetalente, aber eigentlich ist es immer spannend. Ja.
Ja, krass. Überträgt Fernsehen am Freitag und Donnerstag? Also kann man es ARD sehen oder ist es so eine Triathlon.org-Geschichte?
Ja, also die kommen ja alle auf triathlon.live, die Rennen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel es im Jahr kostet. Es ist nicht viel, aber ist halt kostenpflichtiger Stream. Irgendwas um die 50, 60 Euro. Die bewerben das, glaube ich, gerade auch, dass es 25% off gibt. Und da, wenn man den kauft, kann man sich halt alle Rennen angucken, von Weltcup bis hin zu WTS. Ab und zu werden auch Europacups übertragen. Und die versuchen auch, dass sie den Stream immer attraktiver machen mit so ein bisschen Vorberichterstattung. Ein paar Interviews blenden die ein und so. Ja.
Also du kannst dir gerade einen Schnapper machen. 33,99 im Jahr.
Also ist nicht viel.
Dollar oder Euro?
Euro. 33,99 pro Jahr. Oder man kann auch Einzelvideos kaufen. Also triathlon.live, da kann man das Ganze gucken. Und ich wollte gerade auch noch sagen, wenn du dich doch noch entscheidest, dieses Jahr dann Bermuda zu machen, wenn du einen Fotografen braucht, dann Bescheid. Oder jemand, der einen Koffer trägt oder so.
Bermuda ist leider nicht mehr im Rennkalender. Dieses Jahr ist wirklich Paris und Pontevedra. Also das, was letztes Jahr Weltcup war, ist dieses Jahr WTS Grand Final. Da ist aber bei mir eben jetzt auch noch so ein bisschen die Frage, ich bin ja noch U23 und habe da natürlich Chancen auf den Titel. Wenn jetzt Paris nicht so gut läuft, dann mache ich natürlich die U23 und versuche mir da noch einen Titel zu holen.
Ach, krass. Okay, also das ist dann auch nochmal so in the game, was du bedenken
musst.
Ja,
genau. Also ich kann halt, vielleicht habe ich gar nicht die Möglichkeit, wie gesagt, wenn ich jetzt Paris nicht gut bin, dann habe ich zu wenig Punkte, dann komme ich nicht auf die Liste.
Wie viel musst du erreichen? Sorry, wenn ich so reingehe.
Habe ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht geguckt. Sowas, dieses ganze Rechnen mit den Punkten, also ich bin da ein Fan davon, dass man einfach halt immer an die Rennen hingeht und versucht, so absolut Top-Performance zu leisten, weil wenn du dir im Vornherein so denkst, okay, der 18. Platz, der reicht, dann mache ich so und so viele Punkte. Ich glaube, dann limitierst du dich auch ein bisschen. Ja, andererseits, wenn man dann im Fight drum ist, dann pusht man sich vielleicht auch noch mehr. Also ja, hat beides was. Es ist auf jeden Fall immer nicht ganz auch so durchsichtig, wie viel du wirklich brauchst, weil die anderen Jungs um dich rum machen ja auch noch Punkte bei dem Rennen. Also du kannst jetzt nicht genau sagen, ich brauche so und so viele Punkte, dann überhole ich den und den, weil der ist ja auch noch im Rennen. Und von dem her, ja, müsste ich wahrscheinlich so um die Top 15 eine Platzierung machen, dass ich wieder einen Sprung im Ranking mache, dass es reicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich für die U23 WM aber auf jeden Fall auch schon qualifiziert, weil ich in Krakau Siebter war und bei der Deutschen Meisterschaft ja auch die U23 gewonnen habe. Darüber, genau, habe ich sozusagen die Quali schon. Und ich habe so ein bisschen den Luxus, dass ich mich dann quasi entscheiden kann.
Nobelsituation.
Ja, okay, also aber trotzdem spannendes Game auch. Was wählst du wie aus? Und du musst schon alle Rankings genau im Auge haben, um dann auch noch super flexibel zu sein mit deinen Zielen irgendwie. Das Einzige ist dann natürlich gut, dass das terminlich relativ gleich ist, ob jetzt Grand Final oder U23. Das heißt, du musst dann nicht im Training noch irgendwie alles umschmeißen oder auf eine ganz andere Wetterklimazone, was auch immer, was bedenken. Also das passt ja dann wenigstens schon. Aber super spannend und super coole Einblicke. Könnten wahrscheinlich jetzt noch viel weiter quatschen, aber wir sind schon eine Stunde 20 zu Gange. Vielleicht müssen wir, je nachdem, wie es dann gelaufen ist, nochmal wieder ein Update nach Paris machen, was dann so weitergeht, und laden dich einfach mal dann als Experten für Kurzdistanz immer mal wieder ein für die Betrachtung, wie denn die Quali so läuft im deutschen
Team. Ich bin ja auch Athletensprecher, also ich bin da quasi in offizieller DTU-Funktion auch hier.
Ah, siehste.
und jetzt kommt der Titel der Podcast-Folge: Nach Paris ist vor Paris. Ja. Insofern müssen wir ja definitiv die nächsten 12 Monate verfolgen. Eine Frage habe ich noch. Ist der Schwimmen jetzt mittlerweile gesichert? Weil da gab es ja so Gerüchte, dass nicht geschwommen werden kann.
Also sicher ist nichts, sage ich mal so. das war ja die Situation, dass dort der Freiwasser-Weltcup, der auch als Testevent für die Schwimmer für nächstes Jahr Paris ausgetragen worden wäre, der ist ausgefallen. Das war, glaube ich, letztes Wochenende, also vor 1,5 Wochen. Am Sonntag war die Wasserqualität da wohl aber schon wieder so gut, dass man hätte schwimmen können. Die entnehmen aber halt immer das Wasser und setzen da einen Tag die Bakterienkulturen an. Und dann kam das Ergebnis halt erst am Montag, dass das eigentlich schon wieder gegangen wäre. Grundsätzlich ist ja die SEN mit diesem Erneuerungsprogramm, dass man da drin wieder schwimmen kann, das ist ja so ein Milliardenprojekt von der Stadt Paris. Und grundsätzlich kann man da eigentlich schon wieder schwimmen und die Wasserqualität ist gut oder soll gut sein. Aber durch diese vielen Regenfälle ist es halt jetzt, keine Ahnung, was da alles reingeschwemmt worden ist. Deswegen, ja, ich glaube, wir müssen alle die Daumen drücken, dass es am Donnerstag und Freitag kein Duathlon wird, weil ich glaube, da hat keiner Bock drauf.
Das ist schon bitter.
Nee. Ja, Hamburg hat auch geklappt. Ja. Die Triathleten sind da erfinderisch.
Das war aber schon auch scheiße. Nee, das ist, selbst als schlechter Schwimmer ist das immer so für mich, wenn das dann abgesagt wurde, bist du dann immer wie so Sieger zweiter Klasse oder so. Und gerade Olympische Spiele, Testevent, das wäre schon.
Nein, da muss geschwommen. Ich meine, aber die Triathleten schaffen es ja immer, dass das Schwimmen auf der Kurzdistanz doch stattfindet irgendwo. Ja. Weil ich meine, selbst wenn du es in der Innen- und Außenalster stattfinden lassen kannst, die ist jetzt sonst nicht offen für Schwimmer.
Also tatsächlich jetzt bei dem WTCS in Sunderland in Großbritannien, was vor 2 Wochen war, da waren auch so E. coli-Bakterien im Wasser. Und genau. Da hat World Triathlon halt das so ein bisschen vergeigt und hat wohl an der falschen Stelle gemessen oder halt das zu spät veröffentlicht, und da sind halt auch alle geschwommen. Und dann waren halt, ja, die Tage drauf, so die Hälfte der Athleten war so flach gelegen. Aber an sich haben die es erstmal durchgeführt.
Haben Gewicht gemacht für Paris.
Also hat Schommi sich geärgert, dass er nicht gestartet ist.
Er ist sogar gestartet. Aber das habe ich davor gar nicht.
Was noch ganz kurz final?
Das habe ich davor gar nicht weiter ausgeführt. Da wollte ich eigentlich auf den Punkt hinaus, dass man das eben, dass es schwierig ist, so ein Mitteldistanzrennen einfach zu integrieren, weil der da sicher ein paar Körner gelassen hat und die letzten Rennen liefen bei ihm ja nicht ganz so gut. Also der hat halt danach Hamburg gemacht und jetzt auch Sunderland. lief da nicht so gut bei ihm und eigentlich ist er ja ein super starker Athlet und auch immer regelmäßig in der Top 10. Aber ich glaube, das hat den auch ein bisschen, das hat ein bisschen mehr mitgenommen, als er dachte. Also ist halt nicht ganz einfach, so in diesen Rennkalender mit reinzukriegen.
Ja, genau. Nee, ach klar, logisch. Nee, definitiv. Und gerade auch, wenn du das dann wirklich, wenn du dir einmal so einen richtigen Hunger hast, reinfährst und dann trotzdem noch durchdrückst, das kann schon mal ein paar Wochen kosten. Aber wer ist dann jetzt am Freitag mit dir am Start?
Also wir haben einmal eben Schombi, Jonas Schomburg, dann Laser Lös, also Lasse Lös, den Johannes Vogel, Jovo und Tim Hellwig und mich.
Okay. Und bei, genau,
bei den Mädels habe ich sogar davor nochmal nachgeguckt, weil da ist eben so viel Veränderung immer drin. Lisa Tertsch, Nina Eim, Laura Lindemann, Marlene Gomez, Islinger und die Lena Meissner. Gomez Göggel, sorry, die hat geheiratet letztens. Nicht, dass ich hier noch Haue bekomme.
Eieiei.
Ja, das darf der Athletensprecher nicht
passieren. Die ist ja auch mein Athletensprecher-Kompagnon für die Frauen, also.
Au, oh, ja, das wäre noch schlimmer, hättest du das jetzt verkackt. Ja. noch ganz wichtig, weil wir eben bei Social Media drüber berichten waren, so, du musst noch, also einmal natürlich wie immer, wenn wir Athleten hier haben, Simon Henseleit auf Insta folgen, das ist sowieso mal Standard und du hast noch einen Podcast, mach noch mal ein bisschen Werbung.
Ja, genau, ich habe tatsächlich auch einen wöchentlichen Podcast, also seit 1,5 Jahren, glaube ich, bringen wir den echt jede Woche konstant raus. Muskelmeisterei heißt der. Das ist ein Projekt von mir und einem befreundeten Arzt, den ich halt eben auch schon länger kenne. Und der ist Physiotherapeut und hat auch bei den Norwegern seine Doktorarbeit mitgeschrieben und so. Also der ist auch im Triathlonsport so ein bisschen durch mich reingekommen und inzwischen da auch voll drin. Und ja, da gibt's eben immer Kurzdistanz-Insights, auch immer ab und zu mal Gäste. Und ja, genau, hört gerne mal rein, wenn ihr wollt. Würde mich freuen.
Sehr gut.
Erscheint immer freitagmittags.
Nee, tatsächlich.
Primetime-Podcast.
Mittwoch immer. Weil wir haben gesagt, dann kann man halt Montag oder Dienstag machen vom Wochenende die News. Und also ja. Montag oder so ist utopisch. Also so 1-2 Tage brauchst du immer irgendwie Puffer. Deswegen ist Mittwoch eigentlich. Da kommt ja sonst auch nicht so viel raus. Bisschen Besenwagen vielleicht, Konkurrenz.
Ist gut.
Gemischtes Hack natürlich.
Ja, das Radsport, das ist was anderes.
Ja, die kennt ja keiner. Das ist Besenwagen und gemischtes Hack, das kennt ja keiner.
Aber ja, also hören inzwischen auch echt tatsächlich schon ein paar.
Ich dachte, ihr habt...
Leute.
Ja, geil. Ich dachte, ihr habt das extra so gelegt, dass die Leute halt Mittwoch, Donnerstag dann Muskelmeisterei hören können und Freitag und Samstag Triathlon-Check.
Das ist ja quasi der Warm-up für eure Show, oder was?
Oder so. Das ist auch gut, so kann man es auch sehen.
Presenter. Ja, ist man echt schon Simon ist da schon redlich. Also ich glaube, das ist Instagame, ja, das wird gut. Also wahrscheinlich ist dann beim nächsten großen Camp oder Race ist dann auch ein Fotograf dabei.
Ja, das...
Muss die DTU einfach reinfliegen lassen oder einer, ich weiß nicht, wer kommt als Betreuer mit? Ist Steffen dabei?
Ja, wir haben jetzt eine komplett neutrale Betreuung quasi ausgewählt für Paris. Okay. Auch dann für nächstes Jahr schon der Test. Also wir haben einmal Torben Hoffmeister, das ist so Head of Wissenschaft quasi. Der macht dann halt so Sachen wie Schwimmsensoren oder teilt Kühlwesten aus und checkt die also so Gegneranalyse und sowas. Also echt und wichtiger Mann auch.
Wissenschaftskoordinator der DTU. Wissenschaftskoordinator der DTU, also macht jetzt auch die Fortbildung und sowas alles, das koordiniert Torben.
Ja, der ist ein Top-Mann auf jeden Fall. Dann der Thomas Möller als Bundestrainer, Louis Delahaye eben als sogenannter Honorarcoach und dann haben wir noch den Kasper Grimm, Dr. Kasper Grimm als Verbandsarzt und ein Mechaniker und ein Physio. Also ist ein stattliches Team.
Schon ein fettes Team.
Aber der Content Creator fehlt noch, also.
Ja, ich überlege auch gerade da irgendwie so, Thomas Möller ist, glaube ich, jetzt nicht so die Social Media Sau.
Der hat tatsächlich seine Kamera in Namibia dabei und hat ein paar Shots gemacht. Aber eher vom Wildvögelleben als von den Athleten. Also.
Falsche Prioritäten.
Ja. Nee, aber wir haben tatsächlich auch einmal schon den Tom Meyer eben dabei gehabt, das habe ich organisiert. Der war ja auf Fuerte einmal dabei. Letztes Jahr im Frühjahr.
Ja, genau. Mega gut, das war richtig geil.
Hat auch die DTU finanziert. Ja, genau. Aber sowas muss man echt einfach öfter machen. Ja.
Ja, das einmal gute Bilder und dann zweitens auch diese Infos, ne, was wir eben schon mal gesagt haben, dass du weißt, wer ist jetzt wo im Ranking, wo hat sich irgendwo was groß verändert, so dass du halt ja nicht nur irgendwie schöne Bildchen postest, sondern dass du halt auch irgendwas mitbekommst und auch weißt, was passiert, was der kam. Ich meine, das ist doch das, was auch voll interessant ist gerade. Klar, es ist cool, wenn einer Dritter wird oder gewinnt und man hat da ein Bild von, das funktioniert immer auf Social Media, aber wenn du so echte Fans für diese Sportart gewinnen willst und du hast dann Leute, die sagen, ja, mich interessiert das irgendwie so ein bisschen und dann kriegst du das jeden Montag in deinen Feed gespült, was am Wochenende wieder bei welchem Rennen wo war und was das auch jetzt bedeutet in Rankings und dann einzuordnen für Paris und sonst was, finde ich mega geil und ist eigentlich voll die Chance.
Ja, auf jeden Fall. Man müsste wahrscheinlich die Posts auf Dienstag legen, weil Montag hängen immer alle Athleten schon an auf der Website, aktualisieren die und die ist schon immer die
Berichte mal zusammen.
Also um 11 oder 12 Uhr montags werden immer die Rankings aktualisiert und dann hängt die Seite sowas von, das ist krass.
Die läuft noch auf so einem alten Windows 96 Rechner.
Nee, aber definitiv, ja. Das muss mal angehen. Ich versuch's weiterzugeben.
Großartig. Wenn das klappt, wäre das wirklich Weltklasse. Also ich würde es einfach jetzt gar nicht aus irgendwie Sicht, weil das irgendwie Business ist, sondern das würde ich so, ich persönlich als Triathlon-Fan würde dem ultra gerne folgen.
Ja, es macht halt einfach Spaß. Also es ist halt einfach, muss man wirklich sagen. Also das ist, aber gut, wer weiß, vielleicht Simon, kannst du ja deinen persönlichen Feed dann am Montag oder Dienstag mit entsprechend Material füttern, beziehungsweise Samstag oder Sonntag, das Rennen ist ja schon Freitag.
Definitiv.
Das ist gut. Am Samstag sitze ich in der Bahn ins Allgäu. Muss immer in den Zug fahren. Das nervt mich ein klein bisschen, aber anders komme ich da nicht hin zum Allgäu-Triathlon. Ist aber ganz cool, weil es PTO-Rennen der Frauen ist. Da geht so ein bisschen Zeit drauf. Und dann kann ich auf Instagram checken, wie es bei dir gelaufen ist.
Da könnt ihr noch den aktuellen Podcast hören. Den habe ich nämlich mit Mika gemacht. Das ist auch ein guter Kumpel von mir.
Erzählt er Geschichten aus Phuket.
Ja.
Oh, den ziehe ich mir rein. Das ist ein guter Tipp.
Sehr schön. Mika ist auch.
Dann dir auf jeden Fall.
Ist ein Fuchs.
Viel, viel, viel Erfolg. Ja, Mika hatten wir auch hier im Podcast schon. Wir waren ja auch mehr als begeistert. Also,
der macht
Deutschland, die Jugend, das ist gut.
Habt ihr das Bild von ihm gesehen auf dem Balkon, wo er diesen Chor-Einteiler hatte, wo er aussah wie so ein Insektenkiller?
Wie ein Tatortreiniger.
Da habe ich sofort dran gedacht, als du gesagt hast, dass du deine Heatprep gemacht hast und den Ventilator weggelassen hast und Fenster zugelassen hat. Da wollte ich erst sagen, hast du auch das Ding von Mika geliehen? Und das, genau, wie der Tatortreiniger ist eigentlich noch geiler.
Ich hab auch kommentiert bei Mika, dass das Bild mit Next Level Marginal Gains oder so.
Also Aero Gains hast du damit auf jeden Fall nicht,
das ist schon mal klar. Ja, aber das wieder, wie Mika ja auch bei der WM St. George schon gesagt hat, wie oft er den Kurs abgefahren ist, jetzt der macht auch schon dann direkt Heat Prep zu Hause für Singapur. Also der dreht auch jeden Stein um, den er findet. Das ist geil, das ist richtig geil.
Also Podium-Tipp ist auf jeden Fall eine sichere Bank bei ihm.
Oh, das ist gut.
Kann auch ein bisschen Geld machen bei Triathlon.
Ja, mega. Ja, aber komm, erstmal ist Freitag. Jetzt nicht auf Samstag
erstmal,
oder Sonntag
erstmal
ablenken.
Paris
Freitag zählt.
Fokussier
Paris
dich auf zählt. Deine Leistung und schieß das Ding ab. Hol dir die Punkte.
Wird gemacht.
Sehr gut. Geil.
Also mal sagen wir mal so, Hamburg-Platzierung wiederholen. Oder? Wollen wir ein bisschen realistisch
sein? Ja, die von Hamburg-Platzierung, die vom Team-Event.
Nein, Einzelplatzierung. Top 14. Man muss Schuster
bleiben. Ja, also realistisch gesehen ist, glaube ich, eine Top 20 wäre ein richtig gutes Rennen. Alles, was darüber hinaus ist, ist dann Tagesform oder ein bisschen Überraschung vielleicht. Einfach mal gucken, wie gesagt.
Aber Top 14 ist ja auch Top 20.
Top 14 ist auch Top 20,
passt, ja. Passt doch eigentlich ganz
gut. Auch ein guter Folgentitel. Top 14 ist auch Top 20.
Ja, wie man Schnick, Schnack, Schnuck, Nick. Ob vor Paris, nach Paris ist vor Paris oder Top 14 ist auch Top 20.
Beides top.
gut.
Mega gut, Simon. Vielen, vielen Dank für die Insights und für so ein bisschen, dieses Behind the Scenes der DTU-Truppe, die wirklich für Furore gesorgt haben dieses Jahr und deine Palmarès dieses Jahr, die können sich durchaus sehen lassen. Wir werden das mit Spannung verfolgen und hoffentlich habt ihr jetzt ein paar Fans dazu gewonnen, also mit Sicherheit. Und auch ein paar neue Hörer beim Podcast. Muskelspielerei, sagst du.
Muskelmeisterei, Mann!
Ja. Muskelspielerei.
Ja, auch nicht schlecht.
Ja, Hervorragend. Aber Nick, wieso geht bei dir immer, machst du Disco oder wieso geht es immer an und aus bei dir da? Das Licht. Jetzt ist er wieder on.
Ja.
Alles klar.
Sehr schön. Also, machen wir einen Deckel drauf und sagen allen Deutschen, haut einen raus in Paris. Simon, mach's am besten.
Genau, lass es krachen. Toi, toi, toi.
Danke euch. Macht's gut.
Tschüss.